Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos.de-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats hier bei Wrestling-Infos.de. Selten war die Bezeichnung Wochenrückblick so falsch wie dieses Mal, denn nicht nur, dass wir, wie wir schon oft gemacht haben, eine Pay-Per-View-Preview im Angebot haben, wir haben tatsächlich absolut nichts, was wir wochenrückblickmäßig hier verwursten können. Ja, also wir können darüber reden, dass Ronda Rousey jetzt schwanger ist. Ja, toll. Also das ist ja alles sehr schön und wir freuen uns auch für sie. Aber ihr seht, das ist Sommerloch pur, was wir da newstechnisch haben. Also stürzen wir uns mit voller Energie tatsächlich auf die Preview des SummerSlams. Es ist auch bei WWE gefühlt so das Event, das das große Sommerloch füllt. Denn, wie gesagt, sonst ist da nichts. Ja, Hunter hat so eine Pressekonferenz gegeben, wo er auch im Vorfeld des SummerSlams zu Bobby Lashley gefragt wurde. Da hat er auch nur so Phrasen rausgeballert wie, ja, also mal nehmen wir Leute unter Vertrag, dann laufen Verträge aus und dann trennen wir uns. Ja, so ist das eben im Business. Ja, schönen Dank, Hunter, für den guten Allgemeinplatz, den wir da gehört haben. Und da dachten wir uns, meine Güte, wir machen uns auch hier nicht zum Löffel und machen mitten im Sommerloch eine Pseudo-Berichterstattung, wenn wir das Einzige, was das Sommerloch füllt, direkt vor uns haben, nämlich den SummerSlam. Und da springen wir jetzt auch gleich volle Möhre rein. Das mache ich wie immer mit der besseren Podcast-Hälfte. Herzlich willkommen aus dem Müllberg München, der Christian, unser Chris.
Ja, wunderschönen guten Tag. Ja, ich muss sagen, ich musste mich hier wieder zurückflüchten in mein Heim, nachdem ich da beim Olympiapark war. Das ist ja eine Mülldeponie geworden, nachdem dort die Swifties wie ein Tornado gehegt sind oder durchgeweht sind. Ja, sie hat hier ordentlich für Trubel gesorgt und ist jetzt wieder auf dem Weg nach Österreich, glaube ich. In Wien wird sie aufspielen. Aber viel wichtiger ist ja eigentlich der SummerSlam, der dieses Wochenende stattfindet. Und da muss ich mich auch bei dir bedanken, dass wir so früh in der Woche starten können, da ich in London bin, um ein bisschen dort die Lage zu checken. Und deswegen, ich freue mich auf die Preview. Ich glaube, wir haben tatsächlich sogar schon im Vorfeld ziemlich viel gesagt über die Matches. Und da bin ich gespannt, ob wir irgendwie neue Aspekte reinbringen können und wie so das Gefühl ist. Vorfreude, Langeweile, Adrenalin pur Richtung SummerSlam ist ja eigentlich so die zweitgrößte Veranstaltung, glaube ich, wenn man WWE-Angestellte fragt. Da bin ich so doch sehr gespannt auf die Card und freue mich damit, hier drüber zu reden.
Ja, was die zweitgrößte Veranstaltung ist, ist, glaube ich, immer abhängig davon, wann man wen fragt. Ja, also im Oktober ist es immer der SummerSlam und im Januar ist es immer der Rumble. Ja, oder im November ist es die Series. Also das variiert dann immer je nach Jahreszeit. Und wenn ihr euch fragt, warum ist der Chris in München, weil er da wohnt, aber warum ist er in London? Ihr wisst ja, John Cena hat vor einem Jahr gesagt, dass die WrestleMania ja irgendwann nach England kommen sollte. Hunter hat sowas auch angedeutet. Nun checkt Chris mal die verschiedenen Locations ab, wo es da am besten geht. Ja, nein, natürlich nicht. Es gibt andere Gründe. Aber bevor wir jetzt hier völlig in die Belanglosigkeit abdriften oder swiften, also ich kann nicht mehr, also dieses Taylor Swift-Ding hat mich völlig aus dem Konzept gebracht, wollen wir doch in Medias Res gehen und uns den SummerSlam zu Gemüte führen. Chris hat schon angedeutet, wir haben einiges, sag ich mal, beim normalen Verarbeiten der Weeklies schon besprochen. Gleichwohl bleibt wie immer viel für die eigentliche Preview noch übrig. Und es wird uns bestimmt auch nicht an Gelegenheiten mangeln, vom ein oder anderen Detail ins nächste abzudriften und ja darüber uns auszutauschen, wie das so häufig ist. Die Details machen das Leben aus und da ist bei WWE, ja gerade bei Großereignissen, selten ein Mangel zu beklagen. Ich würde sagen, Chris, wir gehen einfach rein. Du hast ja schon gesagt, wohl zumindest jetzt gerade die zweitgrößte Show des Jahres. Und wir haben schon angedeutet, es kommt jetzt auch zum richtigen Zeitpunkt, vielleicht sogar ein bisschen überfällig. Ich muss gestehen, ich habe auch tatsächlich, also ich bin nicht gehypt, ich bin auch nicht gelangweilt, ich habe irgendwie einfach Bock, mir am Samstag oder Sonntag, werde ich es ja schauen, mir diesen SummerSlam zur Gemüte zu führen. Einfach mal Popcorn Wrestling, hoffentlich wird es uns auch so geboten. Also ich bin relativ offen und entspannt und sehe dem Ganzen mit einer gewissen fröhlichen Grundsituation entgegen. und das ist vielleicht gar nicht die schlechteste Grundsituation, wie ich es eben nannte, um die Show im Vorfeld zu besprechen. Wenn wir die Karten mal durchgehen, so wie sie uns ein Online-Nachschlagedienst so vorschlägt, könnte man, und das machen wir jetzt auch einfach mal, beginnen mit der Paarung CM Punk gegen Drew McIntyre. Klingt auf den ersten Blick mega interessant. Ob die Stipulation das Ganze noch interessanter macht oder ob es das Ganze vielleicht etwas relativiert, hatten wir schon, ja, und diese Frage hatten wir schon letztes Mal am Wickel. Jetzt, wo ich die Paarung einfach so vor mir sehe, bin ich, ja, ich weiß nicht, was überwiegt, weil das Pendel schwenkt tatsächlich bei mir in beide Richtungen aus zwischen, das kann schon ein, irgendwie ist das Wort relativ hip geworden, das kann schon ein richtiger Banger werden, wie viele Leute mittlerweile das bezeichnen. Könnte einfach solide werden, könnte auch ein Rohrkrepierer werden. Ich glaube, wenn ich mich festlegen müsste und mit Wahrscheinlichkeiten operieren würde, wir sind, glaube ich, bei 50% plus X, und relativ großes plus X, glaube ich, dass das hier eher interessant werden würde. Es wird wrestlerisch, glaube ich, ziemlich interessant. Es wird Storytelling-mäßig interessant. Ich bin mir ziemlich sicher, dass in diesem Match irgendwas auch mit Rollins passieren wird, was die Zukunft oder das zukünftige Storytelling auch ein Stück weit beeinflussen wird. Ich habe irgendwie das Gefühl, so positiv es wird, dass die Fehde hier wohl noch nicht beendet sein dürfte. Das betrifft CM Punk und Drew McIntyre insofern, als dass für mich die Fehde jetzt tatsächlich auserzählt ist. Man hatte sogar ein paar Probleme, irgendwie noch das Ganze heiß zu halten Richtung SummerSlam. Da ging die Kurve doch aus der Sicht von einigen Fans doch nach unten, was die Spannung angeht. Aber Rollins könnte ein Faktor werden, der das Ganze dann irgendwie Richtung Triple Threat Match für die Zukunft gestalten könnte, wenn ich mir die Leute da angucke. Punk, McIntyre, Rollins. Das riecht ja schon nach Herausforderer Nummer 1 in Spe für die Rollins Championship, also für die World Heavyweight Championship, die derzeit von Priest gehalten wird. Darüber sprechen wir später. Also Chris, was sagen wir dazu? Gucken wir uns die Paarung als solches an. Was meinst du, ist wrestlerisch drin? Und vor allen Dingen, was meinst du, könnte Storytelling-mäßig die Zukunft noch bringen?
Eine spannende Ansetzung. Du hast es angesprochen, wahrscheinlich wohl die Ansetzung mit der längsten Storyline und wohl auch dem intensivsten. Kann man vielleicht ein bisschen streiten mit Solo und Cody. Aber McIntyre und Punk haben da schon, glaube ich, auch ein paar Linien überschritten, die jetzt für uns, wenn wir jetzt länger WWE behandeln, ein bisschen überschritten wurde, vor allem zurückblickend auf die Situation, wo die Garage hochging und plötzlich liegt ein blutender Punk vor McIntyre. Sämtliche Suspendierungen für den Schotten und immer wieder kam er zurück und wurde reinstated. Das Armband von Punk wurde gestohlen, hat jetzt Drew noch immer bei sich. Also da ist schon einiges passiert. Drew wurde auch oftmals gescrewt, inklusive Striptease für Punk bei WrestleMania. Wir haben alles erlebt und das kulminiert jetzt beim SummerSlam in einem Match, das ich im Moment tatsächlich sehr schwer einschätzen kann. Ich bin mir nicht sicher, ob die beiden in der ersten Instanz aufeinander getroffen sind, damals als Punk noch da war und McIntyre relativ frisch als The Chosen One zur WWE gekommen ist. Ich glaube fast nicht. Aber es hat sich in der Zwischenzeit natürlich viel verändert. McIntyre ist nochmal deutlich breiter geworden, fitter, stärker. Und Punk hat eine 7-jährige Pause hinter sich, oder 9, ich bin mir gerade nicht sicher. Und ist jetzt ein gezähmter Punk, der aber trotzdem Draw ist und ja, Probleme hat, fit zu bleiben. Und da ist, glaube ich, so ein bisschen die Spannung drin. Was hat der Best in the World noch zu bieten? Also bei AEW, habe ich auch schon drüber gesprochen, war das letzte Match natürlich ein Stichwort Banger mit Samoa Joe. Ist aber auch schon eine Zeit lang her. Und McIntyre ist bekannt für stiffe Matches. Ist bekannt auch für Matches, wo wir bei uns beide auch lange einig waren, puha, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Also vor allem die Fehde mit Randy Orton, damals die Match-Serie und auch danach. Aber bei mir zumindest die Aktie Drew noch immer sehr heiß, gibt noch sehr viel her, wenn man früh investiert hat. Er ist wohl in seiner zurzeit besten Karrierephase, vor allem am Mikro und wie er sich gibt. Hin und wieder stellt man ihn halt ein bisschen blöd dar, wenn er gescrewt wird und dann aufgibt, quasi I quit sagt und dann wieder zurückkommt. Die Matches halt nicht so oft gewinnt, wenn es darauf ankommt, den Koffer dämlich eincasht und sich verblöden lässt. Aber alles in allem unterm Strich steht für mich eine saubere Feder, eine Feder, die mir im Großteil gefallen hat und zwei Superstars, die mir jetzt gerade auch gefallen. Also ich habe zwar genug im Moment von der Feder und glaube aber trotzdem, dass sie weitergeht. Ich kann mir eine Trilogie vorstellen, dass sie dann bei Hell in a Cell quasi kulminiert. Aber Seth Rollins wird nicht umsonst da drin sein und da wird man irgendetwas inszenieren. Das stört mich sehr, muss ich sagen, die Special Guest Referee Situation, weil sie halt ablenkt. Vielleicht ist man bei Punk nicht ganz sicher, was die Verletzung angeht und man nimmt Rollins absichtlich her, dass man vielleicht auch ein paar Ruhepausen hat, damit Punk reinkommt, denn so nochmal eine Verletzung, wo ein halbes Jahr weg ist oder länger, dann würde ich fast nachdenken, sowohl WWE als auch Punk. Ich meine, die Vertragssituation, die wird ja jetzt diskutiert und neu verhandelt. Das war ja relativ kurz. Angeblich will er jetzt für immer dort bleiben. Und dann wird sich zeigen. Also ich hoffe mal, dass er fit bleibt. Und ich denke mal, es wird so eher Storyline-Match. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es zu stiff wird. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es zu technisch wird. Und ich muss sagen, ich kann mir auch nicht vorstellen, welchen Stil Punk im Moment geht. Ja. Was ich aber will, ist, das habe ich schon in der Vorwoche gesagt, sie müssen halt sofort aufeinander losgehen. Dann gibt es nicht irgendwie großartig Warten und Headlock. Die Fehde ist intensiv, sie ist persönlich, sie ist brutal. Das braucht einfach schnell, schnell, schnell. Und dann irgendwann wird es wohl dann wahrscheinlich einen Screw geben von Seth gegen Punk, um sich zu rächen für, war das Money in the Bank, genau, um sich da zu rächen. Und dann, ja, stell ich mir die Frage, Triple Threat, da bräuchte man, glaube ich, dann schon den Titel, denn so random Triple Threat geht auch, denn die Story verbindet alle drei. Sie hat noch schon öfters mal zu dritten Segment. Punk ist ja mit beiden auch schon oftmals im Promo-Duell angetreten, vor allem auch relativ früh, als Rollins noch der World Champ war. Von daher, du hast da genug Material, aber irgendwie bräuchte ich für dieses Triple Threat so die World Heavyweight Championship, aber fürs Erste schätze ich mal ein Storyline-Match ein und bin halt super gespannt, wie so ein Match aussieht mittlerweile vom Best in the World oder vielleicht vom ehemaligen Best in the World.
Ja, die World Heavyweight Championship kannst du ja insofern einbauen, als dass du ein Number-One-Contender-Match draus bastelst. Ob das ein Pay-Per-View trägt, weiß ich nicht. Aber ich denke schon, dass man auf die Pay-Per-View-Card hinpacken könnte. Und ich glaube auch, dass Punk gegen Drew, gegen Rollins durchaus klasse werden könnte. Ne? Also da wird Rollins schon für sorgen. Und ich glaube, in solchen Matches ist er auch, finde ich, immer noch ein extremer Faktor, weil da seine spektakulären Aktionen dann wirklich, wenn sie nicht zu sehr vom Reißbrett kommen, in Anführungszeichen, auch durchaus noch, ja, noch klingt so abwertend, das ist gar nicht gemeint, aber dass sie da durchaus für ja, Herzrasen sorgen können bei den Zuschauern und für Begeisterung. Was die Qualität von Drew gegen Punk angeht, bin ich mir genau wie Chris nicht sicher, was es wird. Ich denke aber, es wird ein Brawl werden. Muss es werden. Es kann gar nicht viel anders werden, glaube ich. Punk hat, also ich bin gespannt, wo man Punk jetzt körperlich einordnen darf. Denn wenn ich mir Punks Stil so angucke, der war schon relativ körperbetont immer lange Zeit, was Punk da gegen Brock gemacht hat 2013. Aber auch, was er früher gemacht hat, bei den Leiter-Matches und auch sonst. Also Punk ist kein Kuschelworker und er ist auch keiner, der die technisch feine Klinge schwingt, muss man dazu sagen. Insofern wird es hier wohl relativ stiff werden und das ist auch wieder das große Manko, wobei Manko ist das falsche Wort, das ist die große Gefahr, so will ich es mal sagen, denn CM Punk ist in den letzten Jahren doch eher auch mal verletzungsanfällig gewesen und das beißt sich, ja, also stiff zu gehen bei Verletzungsanfälligkeit ist schwierig. Wenn du da einen Fuß vom Gaspedal nimmst, sieht das ganz schnell dann boring aus. Und da bin ich mal gespannt, was Punk macht. Ich halte es durchaus für möglich, dass er uns da was anbieten wird. Du hast ja gesagt, Punk gegen Joe war schon gut, ne? Also bei AEW All-In im letzten Jahr. Deswegen sagte ich ja, 50% plus X wird das wohl eher gut werden. Was den Ausgang angeht, weiß ich nicht. Ich glaube, es wird kein cleanes Finish werden. Es wird irgendwas Surprising-mäßiges werden. Falls es hier ein cleanes Finish geben sollte, würde ich wohl mit Punk gehen. Denn auch das ist insofern noch ganz neu oder halbwegs neu. Bei Punk stehen die Zeichen auf Vertragsverlängerung. Sogar sehr, sehr konkret stehen sie auf Vertragsverlängerung. Und da hat WWE wohl was vor. Also man verspricht sich davon wohl was, mit Punk in die nächste Runde zu gehen. Also wirst du ihm wohl auch entsprechend auf den Hype-Train setzen. Und da passt natürlich ein Titel auf sich ganz gut. Drew, klingt jetzt irgendwie doof, muss die Fehde nicht gewinnen. Klar, Punk muss sie auch nicht gewinnen, das ist logisch. Aber Punk ist, glaube ich, der im Moment auf dem Zug wohl eher drauf sitzt, der Richtung Push führt. Drew ist eher so mittlerweile Tafelsilber, zum guten Inventar gehörend, während Punk noch immer auf der Er-ist-wieder-da-Schiene ist, so ungefähr. Ich weiß nicht, ob man mich einigermaßen versteht. Mhm. Auch neu, fand ich auch ganz putzig. Doch ein paar neue Sachen fallen uns dann ja doch ein. Das Foto, das Drew unter der Woche gepostet hat, das hatte durchaus was mit Jungle Boy Perry, hat sich Drew fotografiert. Sie sehen sich tatsächlich sehr ähnlich, nur dass Perry etwas kleiner auf dem, ja, er ist auch in echt etwas kleiner. Ich glaube, Perry ist 1,78 und Drew ist 1,93 oder so. Also das war schon sehr putzig und hat natürlich auch wieder Bezug natürlich zu CM Punk. Ihr wisst ja, was der Grund für CM Punks Exit bei AEW war. Ja, Chris, ich würde sagen, lass mal auf uns zukommen, oder?
Ja, definitiv. Wenn ich so durchgehe, ein bisschen durch die Card schnell, dann ist das für mich sogar eines der interessanteren Matches. Ja. Ist halt viel irgendwie offen. Und ja, also mir tut es auch leid, dass wir die Raw-Ausgabe verpassen, wird irgendwie so ein Segment geben, wo Rollins erklärt, wie er als Referee agieren wird. Da werden alle drei im Ring sein. Das wird wahrscheinlich ein gutes Promo-Duell, um das Match nochmal heiß zu machen. Und dann bin ich tatsächlich gespannt. Ich bin auch gespannt, wie man es platziert in der Card tatsächlich. Also Main Event habe ich mal vorhergesehen. Vor ein paar Wochen sehe ich nicht mehr. Vielleicht haust du es als erstes raus? Weiß ich nicht. Weil so in der Mitte der Card passt es mir auch nicht hinein. Da bin ich auch sehr gespannt.
Ja, wo du es gerade ansprichst, in der Tat, wir nehmen ja, hast du ja schon angedeutet, früher auf, nur die Fans, heißt ich Nexus oder was, die Hörerschaft, ja, Nexus hat früher die Hörer mal als Fans bezeichnet, da habe ich ihnen immer links und rechts dann noch verbale Ohrfeigen für gegeben. Die Hörerschaft weiß ja jetzt gar nicht, wann wir früher aufnehmen, und Chris hat es ja eben schon gesagt, wir nehmen am Montag auf, das heißt Raw ist hier nicht mit drin in dieser Preview. Das heißt, es kann sehr gut sein, dass hier einige Aspekte am Montag bei Raw passiert sind, auch in Bezug auf dieses Match, Punk gegen Drew, die hier jetzt nicht mit einfließen. Da sind wir also quasi nicht mehr ganz aktuell. Das bitten wir nachzusehen. Aber private Reisepläne, ich meine, wir haben Sommer, ja, da muss man das auch mal akzeptieren. Private Reisepläne bei Chris haben da einen Strich durch die Rechnung. Ich hätte natürlich sämtliche Reisepläne verschoben für die Podcast-Hörerschaft, aber unser Spanier Chris ist da natürlich.
Ja, ich muss WrestleMania nach London bringen, Leute.
Das ja, Chris hat da Aufträge in geheimer Mission, genau. Er trifft sich auch mit nicht der Queen, die ist ja nicht mehr da, mit dem King, um da noch einige Sachen auszuklabüsteln. Ja, nächstes Match auf der Card. Sami Zayn gegen Braun Breaker. Und es ist das erste Match von allen folgenden Matches, bei denen es um Championships geht. Hier geht es um die Intercontinental Championship. Und ja, wie soll ich sagen, es ist ein Rematch, ja, also das hatten wir schon einmal. Ich habe damals gesagt, es blieb ein bisschen mehr hinter meinen Erwartungen zurück. Sie haben zwar angedeutet, was da drin ist in dieser Paarung, sie haben sie aber noch nicht gezündet, die Wrestling-Rakete. Ich glaube und hoffe, sie werden sie jetzt zünden beim SummerSlam. Jetzt kann man sagen, ja, Braun Breaker eigentlich schon irgendwie gescheitert und hat gegen Sami Zayn verloren und Chris hat ja auch schon gesagt, so kannst du Braun Breaker nicht darstellen. Ja, also ich werde Sami Zayn vernichten und dann verliert er sang- und klanglos da beim letzten Pay-Per-View. Aber man kann das auch anders sehen. Man kann natürlich jetzt sehen, meine Fresse, wir sind hier beim SummerSlam. Braun Breaker als der NXT-Call-Up ist auf der Card. Das ist zum Beispiel Ilja Dragunov nicht vergönnt gewesen. Auch Carmelo Hayes sieht man hier auf dieser Card nicht und sucht ihn vergebens. Das heißt, da ist schon etwas in Braun Breaker. Das ändert, oder die Booker das Creative Team, Hunter und Konsorten, sehen schon etwas in Bron Breakker. Das ändert nichts daran, dass ich vollkommen bei Chris bin, dass das Booking von Breakker in den letzten Wochen, sag ich mal, semi-optimal war. Auch die Inszenierung im letzten Pay-Per-View hätte man so nicht machen müssen. Ich glaube, man hätte es auch so nicht machen dürfen, ehrlich gesagt, weil das doch schon ein bisschen Momentum rausgenommen hat. Gleichwohl glaube ich, dass das, was beim letzten Pay-Per-View noch unter angezogener Handbremse vonstatten gegangen ist, dass das jetzt hier tatsächlich auf Full Speed geht. Ich weiß nicht, ob das Chris noch hinterm Ofen hervorlocken kann. Er war ja doch sehr angeschlagen in Bezug auf das letzte Match. Deswegen frage ich ihn einfach mal.
Ich glaube, ich habe das schon mal gesagt, dass dieser Podcast ist natürlich ein Privileg irgendwie und man kann da seine Gedanken loswerden. Ein Experte in diesem Business bin ich sicher nicht, werde mich auch so nie bezeichnen und es gibt wahrscheinlich wohl auch Gründe, wieso man solche Dinge bei WWE macht und da geht es dann um die Charakterentwicklung und dass man vielleicht irgendwie einen Test gemacht hat mit Breakker, um zu sehen, ob das klappt und dann zeigt man irgendwie, dass er sich zurückgekämpft hat und sich dieses Titelmatch jetzt neu verdient hat. Das kann hin und wieder funktionieren, aber irgendwie ist das so antiklimatisch für einen Superstar, der ein solches Gimmick verkörpert. Denn ein Gimmick, das aufgebaut wurde mit Squash-Matches, mit füttert mir noch mehr Leute, die ich abfertigen kann. Das war wirklich ein sehr starker Push. Und wir haben auch über Sami Zayn gesprochen, der tatsächlich wohl das Beste irgendwie gemacht hat in den letzten Jahren aus dieser Karriere. Gutes Wrestling und auch die Resonanz der Fans ist ja offenbar sehr, sehr stark. Ist er ja mehr sogar over als in seinem Heimatland teilweise. Und der Titel ist jetzt so nicht, würde ich mal, auf verlorenem Posten bei ihm, aber ich finde, dass es einfach keinen großen Wert hat, sowohl für Sami als auch für den Titel selbst. Und dann kommt eben so ein Bron Breakker und kriegt dann die Bühne beim Money in the Bank und verliert halt nach so einem einzigen Finisher. Ja, das war für mich schon sehr, sehr schwach und es halt nach. Also ich schaue mir dieses Match an und bin jetzt nicht so gehypt, denn das Match, wie du schon angesprochen hast, hat jetzt die Hütte nicht abgerissen. Das liegt wohl auch an der Zeit, in der wir uns im Moment befinden, wo es wirklich super viel gutes Wrestling gibt und du dir vielleicht auch schwer tust, hervorzustechen. Aber du hast halt mit Bron Breakker auch einen Mann, der in der Lage ist, hervorzustechen. Und ich glaube, damals hättest du mehr gehabt davon, wenn das hier einfach ein Rückmatch ist, wo Sami Zayn so eine Rückmatch-Klausel in Angriff nimmt und Bron quasi den Titel verteidigt. Ich sehe den Sinn eben jetzt nicht in dieser Stipulation beziehungsweise in dieser Reihenfolge. Bin trotzdem, wie du auch schon sagst, auch natürlich dabei, um zu sagen, ja, Money in the Bank auf der Card, SummerSlam auf der Card und hat beide letzten Raw-Ausgaben im Main Event verbracht. Zwar jetzt nicht immer im Match, aber er hat meistens Raw quasi als quasi der Mann mit der Oberhand beendet. Was jetzt nicht jeder bekommt. Also wenn du mich fragst und ich müsste raten, dann glaube ich schon, dass WWE in ihm viel sieht, sogar sehr viel. Ich denke, bei denen ist er sicherlich ein Mann, der auch World Champion irgendwann sein wird. Trotzdem bin ich mit Money in the Bank überhaupt nicht zufrieden gewesen und die Narbe, die ich davon getragen habe, die ist noch da. Von daher mit sehr wenig Erwartungen und ich möchte auch irgendwie nicht sagen, Bron muss das Ding gewinnen. Denn wenn er jetzt gewinnt, freue ich mich, aber es ist für mich einfach 3 Wochen zu spät oder 4, je nachdem, wann Money in the Bank war. Und dann wird sich's zeigen. Also ich weiß nicht, welches Match ich erwarten kann. Wahrscheinlich so ein ähnliches wie bei Money in the Bank. Wie du dann weiter mit ihm fährst, bin ich super gespannt. Im Moment bleibe ich mal so verdeckt und schaue es mir mit einem Auge an. Aber ich glaube, man hätte das reversed machen können mit einem Champion als Bron Breakker und einem Rückmatch-Klausel tätigen Sami Zayn. Ich denke mal, das wäre für mich so die logischere Sequenz.
Ja, ich gucke es mir mit beiden Augen an und bin aber bei dir, Chris. Dieses Match hätte wohl mehr Impact gehabt. Storytelling wäre es vor allen Dingen konsequenter gewesen, wenn Breakker den Titel geholt hätte und hier gegen Sami Zayn nochmal verteidigt hätte. Es wäre für Breakers Gimmick 1000-mal besser gewesen. Und für Sami ist es einfach egal, muss man ganz deutlich sagen. Er ist der Underdog, er kann verlieren.
Ne, ja. Bitte? Das ist es. Es ist egal für Sami, ja.
Genau, es ist völlig Wumpe. Und er kann jetzt wieder verlieren und dann ist er raus und Breaker ist dann drin sozusagen. Und ich glaube auch, dass Breaker hier gewinnen wird. Also eigentlich muss er gewinnen, weil sonst wird es wirklich schwierig, ehrlich gesagt. Weil dann hat er zweimal in Folge verloren, auf der großen Bühne verloren, gegen Sammy verloren, dann nochmal und dann ist sein Gimmick auch durch. Ja, wenn er dann rauskommt und sagt, ich mache euch alle fertig, ja, gewinn mal lieber irgendein Match, dann sehen wir weiter. Also, aber selbst wenn Breaker gewinnt, ist es irgendwie doof, weil der Zacken in der Krone, der rausgebrochen ist, der ist nun mal da. Er hat gegen Sammy verloren. Und auch clean und auch relativ random, muss man sagen. Und also da hat man sich in irgendwas gebuckt, was entweder eine Sackgasse ist oder der Beginn von etwas, was wir jetzt noch nicht sehen. Ja, das wollen wir ja bei Hunter nie ausschließen. Allerdings sind wir so richtig da noch nicht von überzeugt, dass das so sein wird. Ja, gucken wir mal. Ein Match, das ich so gar nicht greifen kann, dass ich auch so gar nicht fühlen kann irgendwie, obwohl man am Aufbau auch nicht viel meckern kann, ist Logan Paul gegen LA Knight um die United States Championship. Das war alles okay, was da im Vorfeld gelaufen ist. Es war sogar sehr ordentlich. Ich will nicht sagen, dass es gut war, wenngleich viele das sicherlich sagen und ich da auch nicht streiten wollen würde, wenn die Leute es sagten. Aber das war mir alles zu sehr 0815, Stiefel, ein gutes Pferd springt nicht höher als es muss, blabliblub, ihr kennt diese ganzen Plattitüden, die man hier droppen kann, wenn man denn will. Ich kann zu dem Match nicht viel sagen, sorry, also ich versuch's mal. Also Logan Paul, so wie wir es im letzten Podcast ja auch schon angedeutet haben, ist so ein bisschen der Bösewicht, der mit seiner Influencer-Rolle auch kokettiert und sagt, ich bin toll, ihr nicht. Ich habe auch einen tollen Energy-Drink, der in Deutschland wohl gar kein Energy hat, was ich gehört habe. Also ich habe immer noch keinen getrunken. Ich habe bei der Tanke letztens einen gesehen, aber da stand gar kein Koffein drauf. Weil der in Amerika wohl so krasses Koffein hat, ist der hier angeblich entweder reduziert oder komplett entkoffeiniert.
Oh, spannend.
Ja, worin ich dann überhaupt mal keinen Sinn sehe, warum ich mir den kaufen sollte. Ja, also
ich habe auch noch keinen probiert. Es würde mich irgendwie interessieren, aber ich möchte nicht einer von allen werden.
Okay, ich werde jetzt bei der Tanke mir einen kaufen. Soll das reichen? Ich muss das jetzt mal probieren, damit ich hier auch endlich mal diese ganzen Big Urban Myth-Geschichte da einen raushauen kann, von wegen, ist da Koffein drin? Und ich habe sowas gehört, in Deutschland soll er keinen haben. Ich glaube, im Board hat uns da, ich weiß gar nicht, wer es war. War es der Hitman? War es Puerto Rico? Ich weiß gar nicht.
Stimmt, jemand hat was gesagt.
Hat uns irgendwie aufgeklärt, aber ich habe es jetzt leider nicht mehr drauf. Ich werde es
prüfen. Pass auf, ich kaufe mir in London einen.
Ja, und ich kaufe mir hier in Deutschland ein und dann werden wir den Koffeingehalt vergleichen. Und ihr seht, meine Damen und Herren, auf welchem Level wir gerade angekommen sind, um dieses Match zu besprechen. Ja, wir vergleichen jetzt die Koffeingehalte von Energy Drinks, weil uns sonst nicht viel einfällt. Aber ich versuche es trotzdem nochmal. Also Logan Paul, der als Influencer und Social Media Personality als Bösewicht da sich so ein bisschen feiert und inszeniert. Aber irgendwie, das hat Chris ja schön gesagt, letzte Woche rüberkommt wie einer, der eigentlich Besseres zu tun hat. Ja, der eigentlich jetzt hier ein Business-Date hat, einen Termin wahrnimmt, den er professionell wahrnimmt, weil er eben Profi ist, um dann zur nächsten, was weiß ich, Energy-Drink-Werbekampagne aufzutreten oder seinen Sohn beim Boxen irgendwie Videoaufnahmen macht und sie dann auf YouTube oder TikTok hochladen will. Keine Ahnung, so wirkt das teilweise. L.A. Knight als jemand, dessen Stern stark gesunken, aber leicht wieder im Entstehen begriffen zu sein scheint, was für mich eher so wirkt wie ein letztes Hurra, to be honest, versucht dagegen zu halten. Und es gelingt genauso, wie es für mich nicht gelingt. Also es ist, ich kann mit dem Finger nicht drauf zeigen. Sie machen es alles gut, aber irgendwie meine ich hier alles zu durchblicken. I just don't feel it, kann man vielleicht sagen, wenn man, Grüße an Rigel, das wieder mal im Englischen versuchen möchte. Und ich hoffe, man kann so ein bisschen erahnen, was ich damit sagen will. Das ist das, was ich vom Wrestling eigentlich nicht haben möchte. Wenn die Protagonisten sich Mühe geben, wirklich einen soliden Job machen, bis ordentlichen Job, aber ich genau das fühle, dass ich nicht fühle, oh, ich bin gespannt, was passiert, sondern ah, da sind zwei Profis, die professionell ihren Job machen. Und für mich ist das genau das Vorzeichen, unter dem dieses Match steht. Und deswegen bin ich irgendwie nicht so richtig drin. Es ist mir auch egal, wer gewinnt, ist mir auch egal, wie es wird. Das Einzige, was ich hier für mich positiv rausziehe, ist, dass sie vielleicht die Show stehlen können und dann ein Match abgeliefert haben, das sich gewaschen hat. Das will ich übrigens auch nicht ausschließen. Ja? Aber auch bei Logan Paul merkt man, dass sich manches doch wiederholt, weil ja, er ist eben extrem spektakulär. Er will und er muss wohl auch die spektakulären Moves immer zeigen. Aber dadurch ist er natürlich auch ein Stück weit vorhersehbar. Das bist du bei WWE sowieso, ja. Grüße gehen raus an alle, ja, an Rollins, an Drew, wie sie alle heißen, ja. Und deswegen, weiß ich nicht, bin ich nicht drin? Frag mich mal, wie Chris drin ist.
Du hast mir tatsächlich aus der Seele gesprochen. Also eigentlich hast du hier super Zutaten. Also das kann hier ein super Gericht werden. Vor allem du hast auch zwei Superstars, die tatsächlich bei den Fans auch irgendwie polarisieren. Also Logan Paul zieht die Buh-Rufe und LA Knight zieht auch deutliche Jubelrufe nach sich. Also der Pop bei LA Knight, der ist konstant und die Frische bei ihm ist für mich deutlich bemerkbar in den letzten Wochen. Was ich auch gefühlt habe, als du gemeint hast, das ist so irgendwie ein letztes Hurra und es fühlt sich tatsächlich so an. Also wir haben ja damals auch darüber geredet, als er im Championship-Match stand gegen Roman Reigns in Saudi-Arabien und da haben wir am Ende gesagt, du pass auf, das passt. Das ist irgendwie einfach wahrscheinlich auch das meiste, was man hergibt, wenn jemand über 40 ist. Ja, es ist für ihn echt, glaube ich, in zweierlei Hinsicht bitter gelaufen. Relativ spät bei WWE overgekommen und vielleicht auch einfach in der falschen Zeit. Der Mann strahlt nach Attitude Era und nicht umsonst sieht man die Vergleiche auch mit The Rock, ohne jetzt zu sagen, er ist genau wie The Rock, aber Promos kann er. Und er kann sie auf einem Level, das halt nicht heute zwar reinpasst, tut es, aber ich glaube, der wäre ein absoluter Megastar, wie er ja heute auch bezeichnet wird, in einer anderen Ära. Der Titel und Logan Paul war wahrscheinlich ein absoluter Volltreffer. Wir haben es, ohne uns Props zu geben, damals wahrscheinlich auch schon drüber gesprochen und haben gesagt, WWE muss diesen United States Titel jetzt quasi einfach Logan Paul hergeben. Der muss damit duschen gehen, der muss damit schlafen gehen, der muss ihn beim Podcast herzeigen, der muss ihn beim Boxkampf herzeigen, der muss ihn bei der UFC herzeigen, er muss ihn beim Energy Drink Vorstellungskampagnen, Training, was auch immer herzeigen. Das hat er brav gemacht. Der Typ hatte diesen Titel überall mit. Und ich denke, das hat perfekt funktioniert. Allerdings, glaube ich, sind wir für mich persönlich am Ende dieses Zyklus angekommen. Man hat es gut gemacht, aber Logan Paul ist halt ein Mann, der für mich am Anfang sehr committed war. Er ist es jetzt sicherlich auch. Aber das ist ein Mann mit super vielen Projekten. Und ein Fulltime-Run wird für ihn sich A, wahrscheinlich nicht auszahlen und B, sich auch nicht ausgehen. Und deswegen glaube ich, wäre es ganz nett, einfach LA Knight zu belohnen, ihm den Titel zu geben, damit dieser Titel einfach so bei einem Mann ist, der super Pops zieht, der kann gute Matches auch gehen, ist ein Athlet, der LA Knight. Und die Matches werden solide. Und es ist einfach ein Mann, der immer da ist. Ja, das ist am Ende auch so für diesen Titel gar nicht mal so schlecht. Bei Undisputed und Roman war es einfach die perfekte Kombination aus Gimmick, aus Reigns und aus Titel, der relativ neu war auch damals. Und Logan kannst du halt immer hervorzaubern, wenn es dann wieder ein großes Match geben muss. Keine Ahnung, wer als nächstes dran ist. Irgendwann hat er das ganze Roster durch. Ich denke mal, CM Punk wird auch irgendwann seine Reihe haben und die Promo-Duelle der beiden werden sicherlich spannend, aber interessanterweise, so gut ich ihn finde, Logan Paul, und er hat mich auch irgendwie überzeugt, also ich war nicht so ein Fan, obwohl ich ihn nicht so gut gekannt habe, aber es war wohl dieses Thema, wenn du einfach jemanden siehst und dir denkst, boah Mann, also der sieht schon so aus, als würde ich mit dem nie ein Bier trinken wollen, aber der hat mich überzeugt, denn das waren saubere Matches, das war Commitment und wenn man sich ein bisschen mit diesen Leuten auseinandersetzt, merkt man, Manometer, der Mann hat das halt durchschaut, dieses 21. Jahrhundert. Denn seine Art, diesen Drink zu promoten, das dringt durch. Das sieht, wenn ich einkaufe, ich sehe diese Flasche und denke, ah ja, genau, ja. Soll ich sie reintun? Nee, aber viele werden sagen, ja, ich hau das einfach mal rein. Man sieht es eh überall. Das ist unglaublich und da zolle ich großen Respekt. Und deswegen soll er sein Ding machen und vielleicht eine längere Pause. Und dann würde ich versuchen, an WWE-Stelle vielleicht mal so einen John Cena-Run rauszuholen, wo er sagt, okay, du, pass auf, Hunter, ich bin jetzt mal einfach die nächsten 7 Wochen da. Mach mal ein Programm mit jemandem, wo man sich auch mehr Zeit nimmt. Denn du hast schon recht, diese Fehde ist okay. Aber die Promo-Duelle haben mir jetzt nicht viel gegeben. Ich habe einmal geschmunzelt mit diesem Rocky-Vergleich. Aber sonst ist einfach auch zu wenig Zeit. Denn der kommt in die Arena, fragt Hunter, wie es ihm geht. Was hast du für mich? Ah, nett, ja. Ja, stimmt, sieht aus wie der und klingt wie der. Ich mache dir das. Aber du, pass auf, mein Privatjet, ja, ich muss in 1,5 Stunden wieder am anderen Ende der Welt sein. Und wenn du da vielleicht mal die andere Seite von Logan Paul versuchst zu bekommen, nämlich der irgendwie 7 Wochen am Stück da ist, um einfach mehr Inhalt zu zaubern, dann glaube ich, kann das auch wieder cool werden. Für mich sind irgendwie tatsächlich beide erledigt. Logan Paul auf jeden Fall und LA Knight, das ist dieses letzte Hurra irgendwie mit dieser United States Championship. Und dann bin ich einfach mal gespannt, gegen wen man ihn stellt. Und bleib aber beim gleichen Eindruck wie du. Unterm Strich, ich kann nicht drauf zeigen und so drauf freuen tue ich mich auch nicht. Gleichwohl ich gespannt bin, was sie ziehen können aus diesem Match. Denn Potenzial, das habe ich immer gern, das sehe ich hier auf jeden Fall.
Ja, denke ich auch. Ich sehe Logan Paul als so einen typisch und auch überragenden Celebrity-Worker. Also so wie Bad Bunny, der eben alle paar, nicht Wochen oder Monate, sondern eher so Jahre mal zurückkommt. Zum Beispiel Bad Bunny gegen Logan Paul wäre auch mega, das sich anzugucken, ja. Weil beide sind ja nur bärenstark, was das angeht. Und mal gucken, wer die Matchführung macht, mal gucken, wie sie das dann bringen. Also Logan Paul gegen Bad Bunny, eieiei, das hätte mal was. So auf dem Level hätte ich es dann gerne auch. Aber immer dann, wenn Logan Paul so Richtung Regular geht, und das ist er ja nun mit, muss man ja sagen, da verliert es für mich ein bisschen was, weil ich ihm eben den Regular nicht abkaufe, ganz einfach, weil er dafür eben zu viel Energy-Drinks macht oder irgendwelche Videos. Und das ist auch alles toll und es ist offensichtlich für die Marke WWE auch gut, für die Marke Logan Paul wohl auch, aber es gibt eben einige, ich zähle dazu, die da so ein bisschen ein Haar in der Suppe finden. Und wenn man es einmal gefunden hat, das ist dann wie man, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das ja auch, wenn ein Haar in der Suppe ist und ihr es erst merkt, wenn das Haar im Mund ist. Das ist einfach ziemlich doof und da kannst du dich anstellen, wie du willst. Das kannst du nicht ignorieren, dass da dieses blöde Haar ist. Und das nervt. Oder wenn ihr eine Stelle im Mund habt, das kennt ihr vielleicht auch, man kann da nicht weg von dieser blöden Stelle. Die nervt einfach und nervt. Und das ist jetzt auch dann gut mit meinen bescheuerten Vergleichen. Ja, und deswegen sind Chris und ich so semi gehypt auf dieses Match. Worauf wir deutlich mehr gehypt sind, und ich hätte das im Vorfeld gar nicht so gedacht, wobei doch, aber ich hätte nicht so gedacht, dass ich, was den Matchausgang angeht, so ein bisschen hin und her gerissen bin oder noch ins Hin und her gerissen sein hätte kommen können, ist die Paarung Damian Priest gegen Gunther. Was mich hier überrascht, wie gut Damian Priest generell und insbesondere im Rahmen dieser Fehde mit Gunther doch an Profil gewonnen hat und wie sehr man und vor allem ohne Not Gunther in die Booking-Belanglosigkeit entlassen hat. Wohlglaubend, man hätte hier einen tollen Plan. Also, Gunther war für das, was er war, großartig. Es hat funktioniert und man hätte es nicht ändern müssen. Jetzt wissen wir, ich habe mich letzte Woche beim Podcast da schon unglaublich drüber aufgeregt, dass Gunther der Schnösel aus gutem Hause ist. Was, um es mal ganz deutlich zu sagen, sein ganzes Gimmick, das er vorher hatte, zumindest ein großes Stück weit, würde ich sagen, ad absurdum führt oder sogar der Lächerlichkeit preisgibt, aber was da nicht unbedingt diplomatisch ausgedrückt mit in Einklang zu bringen ist, ohne Nachfragen zu provozieren. So, wo Gunther natürlich wieder großartig ist, ist da immer dann, wenn es physisch wird, also beim Brawl mit Priest war er sehr gut, Priest by the way auch, da haben sie beide sehr gut gematcht. Ja, und nun haben wir das Match beim SummerSlam. Und ich freue mich tatsächlich drauf. Ich glaube, dass es gut wird. Was das Wrestlerische angeht, sehe ich Gunther tatsächlich nach wie vor deutlich stärker als Priest. Wirklich deutlich stärker. Aber Priest hat sich auch da gut gemacht. Also, es ist für mich immer ein Problem, immer wenn Priest in den Ring kommt, bin ich unbewusst ein bisschen so, naja, gucken wir mal. Obwohl er ja wirklich gute Matches macht. Bei Gunther bin ich immer, oh, jetzt wird's cool. Das wird sich auch so schnell, glaube ich, nicht ändern. Und deswegen bin ich genauso begeistert wie, naja, gucken wir mal, was die Matchqualität angeht. Aber ich glaube, man kann sich aus dem Fenster lehnen, es wird ein richtig gutes Match werden. Was für mich überhaupt nicht mehr so sicher ist, was bis vor 2-3 Wochen noch für mich in Stein gemeißelt aber war, ist die Frage, wer hier gewinnt. Ich war mir vorher ganz klar sicher, dass Gunther das Ding gewinnen muss als nächste Stufe. Es passte alles, bis WWE ohne Not diesen dusseligen Booking-Schritt gemacht hat und sich auch noch Damian Priest unglaublich stabilisiert hat, was seinen Charakter angeht. Nun kann man sagen, Damian Priest als Kindergärtner vom Judgment Day braucht den Titel nicht unbedingt. Ich glaube, das kann man vertreten. Ich glaube allerdings, dass er den Titel wohl doch braucht als Autoritätsfigur im Kindergarten. Und er steht ihm auch ganz gut tatsächlich. Deswegen, puh, ich weiß nicht, wie es hier ausgeht. Ich schmeiß mal eine Münze und sag 50,01% tatsächlich Gunther. Aber indem ich das ausspreche, ertappe ich mich dabei, wie ich sage, huch, ich bin mir da gar nicht so sicher, wo ich es gerade sage. Wie sieht's in Österreich aus? Ja, München, aber Österreich emotional. Also gefühlt ja spanisch, aber...
ja. Erneut, ich glaube, da werden natürlich wieder ein paar Sachen vorkommen bei mir, die ich erwähnt habe, aber was ich so gut fand bei Gunther und seinem kompletten WWE-Run, da gehe ich zurück bis NXT UK in seiner absoluten Ursprung, wo noch Pete Dunne und Tyler Bate also in dieser Halle waren, die fast so theaterartig ausgesehen hat. Ab Tag 1 bis vor 2 Wochen war das für mich nahezu perfektes Booking bei diesem Mann. Er kommt rein und du hast einen bedrohlichen Mann aus den Indies und der wird auch so inszeniert. Du hast die Statur, das Aussehen. Und die WWE hat gemerkt, ja, das ist ja locker flockig, den müssen wir einfach gut darstellen, dann wird das von alleine funktionieren. Und sein Stil hat dazu natürlich perfekt gepasst und hat eine lange Regentschaft bei NXT UK bekommen, wurde dort eigentlich nur von Ilya Dragunov besiegt. Dann bei NXT ähnlich stark dargestellt, wurde, glaube ich, nur von Bron Breakker besiegt. Und im Main Roster dann natürlich diese Rekordregentschaft der Intercontinental Championship, wo er dann von Sami Zayn besiegt wurde. Ich weiß nicht, ob ich irgendjemanden vergessen habe. Die drei haben ihn besiegt und sonst hat er eigentlich alles gewonnen. Und das in einer so beeindruckenden Art und Weise nämlich. Ein Stil, der halt zugegeben natürlich nicht jeder gehen kann. Und du brauchst auch Gegner. Das Zusammenspiel von zwei Superstars ist natürlich wichtig, die sich dann diese Jobs und diesen Stil, diesen harten Stil auch antun. Und das war nahezu perfekt. Natürlich haben wir uns so überlegt, ja, wann gehst du diesen nächsten Schritt? Und wir hatten eben ein Thema mit einem gepachteten Undisputed Champion und langer Zeit nicht vorhandener World Heavyweight Championship, wo wir halt auch gesagt haben, ja, es ist ein bisschen zu schwach. Dann kamen für mich so unnötige Fehler. Fehler Nummer 1, Imperium auflösen. Ja. Wie cool war denn das bitte, dass er da diese zwei Superstars hatte, die für ihn nicht nur Lakaien waren, sondern viel mehr. Er wurde angekündigt von Ludwig Kaiser, der hat auch diesen Mantel dann schön aufgefangen. Du hast dann nebenbei die beiden als Tag-Team gehabt und ich finde, die haben so großartige Arbeit geleistet. Und er hat sich dann hin und wieder eingemischt oder eben nicht. Und das Zusammenspiel war dann einfach perfekt. Dort ist ein Stable mit einem sehr dominanten Anführer. Dann hat man die einfach aufgelöst und Vinci sieht man gar nicht mehr und Ludwig Kaiser ist leider verletzt. Und das war Fehler Nummer 1 und Fehler Nummer 2, den haben wir schon besprochen. Ein Gimmickwechsel in etwas, was, weiß nicht, ein Autounfall ist, eine Katastrophe und ein absoluter Fehltritt. Also das ist vielleicht sogar in der Triple H-Ära der größte Fehltritt für mich, wie man das gemacht hat. Denn du kannst bei der WWE sehr schnell etwas kaputt machen. Das ist halt sehr unfair und du brauchst eine lange Zeit wahrscheinlich, um etwas aufzubauen. Das ist das Pech, das ist leider so. Aber das hier ist halt irgendwie so ein unnötiger Fehltritt. Denn ich weiß nicht, wie diese Meetings laufen. Aber da wird wohl irgendjemand gelangweilt aufgezeigt haben und gesagt, ja, der Gunther war jetzt nicht lang da und ich weiß nicht, ob das so für Amerikaner noch spannend ist, dass da so ein Deutscher, Österreicher hin und wieder mal was auf Deutsch sagt und dann Heel ist. Machen wir ihn einfach zu einem Schnösel. Und dann hat Triple H gesagt, ey, das ist eine fantastische Idee, ja, kommst du später zu mir ins Büro, gibt eine Gehaltserhöhung. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Deswegen bin ich eigentlich sogar dafür, und da komme ich jetzt zum nächsten Mann, Damian Priest, dass dieser Mann diesen Titel behält. Denn die letzten Wochen haben super Spaß gemacht. Generell die Abstinenz von Rhea Ripley hat Damian Priest wirklich gut getan. Wir haben darüber geredet, so die Aufsichtsperson, der das regelt, aber er bleibt sich irgendwie als Champion treu. Und die Promos sind besser geworden. Und die Matches, und das habe ich mir gewünscht schon beim Match gegen Jey Uso, man zeig mir was. Nimm irgendetwas Neues und zeig mir was. Zeig den Fans, warum du wirklich World Champion sein wolltest und warum du jetzt besser bist als irgendwie ein Intercontinental Champion in Sami Zayn. Und ich finde, er hat mir dann wirklich gute Matches gezeigt. Also ich muss sagen, ich hatte großen Spaß, das Match gegen McIntyre. Da war viel drin und er geht auch einen Stil, der interessant ist. Er geht einen harten Stil, er schont sich nicht und das ist gut anzusehen, denn er geht für mich jetzt nicht unbedingt den WWE-Stil. Natürlich hat er seinen South of Heaven, der das Match abschließen soll, aber es ist Variation drin. Es ist neu, es ist frisch und das gefällt mir und er bleibt sich und seinem Gimmick treu, was sehr viel Wert hat. Von daher, mir tut's weh umso mehr bei Gunther. Vielleicht ist es einfach nur ein Zwischengimmick und er wird dann der Ringgeneral als World Champion. Aber im Moment sehe ich es nicht und im Moment brauche ich es nicht und habe eigentlich eher Angst davor, dass wir einen schnöseligen Champion bekommen und der noch mehr reinfällt, beziehungsweise die WWE noch mehr reintreibt. Keine Ahnung, dann zieht er sich auch anders an und was auch immer. Also da ist ja viel möglich bei WWE, vor allem wenn Vince dann noch sitzen würde. Deswegen unterm Strich, ich freue mich schon, bin aber noch immer geschockt und am Zittern irgendwie nach diesen zwei Promos und kann es nicht begreifen, dass man so einen, ja, wie lange ist denn der Mann da? 5, 6 Jahresaufbau, wo man alles perfekt gemacht hat, dann verhunzt. Denn wenn du ihn einfach so gelassen hättest und es kulminiert zu diesem Titelgewinn, oh, da wäre viel möglich gewesen. Sowohl für Gunther und vor allem für diese World Heavyweight Championship, die für mich langsam ein bisschen an Glanz bekommt durch fähige Champions. Ja, also Enttäuschung, aber dennoch auch Vorfreude, einfach um zu sehen, die werden sich bekloppen. Das wird, glaube ich, stiff, es wird hart und ich bin gespannt, welchen Weg die WWE eingeht. Dennoch möchte ich es echt nicht unterm Tisch fallen lassen, dass diese Gimmick-Entscheidung, Katastrophe reicht nicht für mich. Ich muss nach einem besseren Wort suchen. Also das ist mehr als eine Katastrophe. Das ist ein absoluter Fehltritt, ein Reinfall und ich hoffe, dass sie es erkennen.
Ja, ich hoffe das auch, weil das ist ja sowas von Vince Booking auch. So, oh, ein arroganter Schnösel aus Österreich. Genial, das machen wir jetzt. Die Amis werden es lieben. Eigentlich war das, was Gunther ja vorher war, ja auch etwas, was Vince hätte toll finden müssen. Ja, er fand es ja auch toll. Gunther ist ja auch mit diesem Gimmick ins Main Roster gekommen, als Vince noch was zu sagen hatte, muss man ja dazu auch noch betonen. Also ja, ohne Not. Und wenn Gunther jetzt als Schnösel Champion wird, mal gucken, was er draus macht. Ja, also ich will nicht mal ausschließen, dass er da auch was Gutes draus basteln kann. Aber du hast ohne Not etwas, was over war, stark relativiert bis vernichtet. Damit kommen wir zu den Damen. Ich nehme mal die erste Paarung. Da geht es um die WWE Women's Championship. Bayley gegen Nia Jax. Bayley mit einem katastrophalen Run, kann man wohl sagen. Katastrophal nicht, weil irgendwie alles unglaublich schlecht war, sondern weil alles unglaublich belanglos war und Bayley kaum einen Fuß auf den Boden bekommen hat und das typische 0815 Babyface von WWE war, was besonders deswegen schmerzt, weil man weiß, was sie zu leisten imstande war. Stichwort Damage Control. Sie hat sich jetzt aber ein kleines bisschen aufgerappelt in den letzten 2-3 Wochen. Mishen Mia Yim hat ihr da ein bisschen Profil zurückgeben können, besser gesagt die Interaktion mit ihr. Vielleicht aber auch eher die Interaktion mit ihr in Relation zu Nia Jax, die wiederum mit Tiffany Stratton ja angebandelt hat, sodass das hier ein Quartett sozusagen ist. Bayley und Mia Yim auf der einen Seite und Nia Jax und Tiffany Stratton auf der anderen. So richtig überzeugt hat in dieser Fehde eigentlich eher so nur diese Heel-Fraktion. Nia Jax, die konsequent gebuckt wird, solide Leistung im Ring gezeigt hat, verglichen mit dem, was sie uns Jahre vorher angeboten hat. Und Tiffany Stratton, die jetzt derzeit Richtung It-Girl gepusht wird. Ob es funktioniert, müssen wir mal sehen. Chris und ich sind so semi-begeistert davon, können aber auch sehen, warum das bei vielen gut funktionieren könnte. Stellt sich die Frage, was wir hier im Ring erwarten dürfen. Ich glaube jetzt nicht allzu viel. Es wird wohl ordentlich werden. Ich glaube, Bayley arbeitet sich den Hintern immer ab und naja, Jax ist auch nicht dafür bekannt, dass sie sich im Ring immer schont. Also sie schont wieder ihre Gegnerin, das wissen wir, aber sich tatsächlich auch nicht. Die Botch-Gefahr ist deutlich gesunken, was aber nicht heißen muss, dass ihr trotzdem der ein oder andere nicht rausrutschen könnte. Und deswegen mal schauen, war da aber beide doch relativ stiff zu Werke gehen, glaube ich auch, dass wir ein ordentliches Match sehen werden. Ob es überragend wird, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ob das es gut bis richtig gut werden kann, das will ich nicht ausschließen. Interessant wird, glaube ich, eher sein, was im Nachgang dieses Matches passiert. Verliert Bayley den Titel? Ich denke schon, haben Chris und ich auch letzte Woche auch gesagt. Nia Jax hält den Titel, ja, oder hält sie ihn nicht? Ja, casht Tiffany ein? Bringt man die Story schon beim SummerSlam? Ich glaube tatsächlich nicht. Ich glaube, dass Nia Jax den Titel ein bisschen behalten wird. Tiffany wird nach wie vor als so eine Art Lakai sein, der von Nia Jax dann beschützt wird, mehr oder weniger. Und sie wird dann immer andeuten, ob sie vielleicht mal eincasht oder nicht. Vielleicht bereitet man sogar einen Face-Turn von Tiffany Stratton vor, was irgendwie so gar nicht in ihr jetziges Gimmick passt. Aber Nia Jax behandelt sie ja schon ein kleines bisschen bevormundend teilweise. Und Tiffany Stratton, also die kleine, naive It-Girl-Tussi, ich würde es kaufen, ehrlich gesagt. Ich würde es sogar gar nicht schlecht finden. Aber dafür ist sie jetzt ja noch so ein bisschen zu arrogant und schwierig. Also ich weiß nicht genau, wie man es hier künftig weiterbuckt. Und deswegen fragen wir doch mal Chris, A, wie wird's Match? B, wie wird's weitergehen?
Beim Match würde ich tatsächlich irgendwie gerne bei Monday Night Raw mir wünschen, denn das war damals wirklich eine saubere Sache. Es war nicht zu lang, es war schön stiff und du konntest halt irgendwie gleich die Schwierigkeiten, die Nia Jax halt hat, mit ihren Gegnerinnen ausmerzen. Gleichwohl Nia Jax in ihrer neuen oder in ihrer zweiten Instanz bei WWE, das ist wirklich sauber. Mir gefällt sie sehr gut. Sie hat ein bisschen eine mir ist alles scheißegal Einstellung und das Internet interessiert mich nicht wirklich. Und sie hat auch an sich gearbeitet. Queen of the Ring, also das Booking bei ihr stimmt auch wirklich gut, denn WWE lässt sie halt auch gerne mal raus. Ja, sie spielt jetzt nicht bei jedem Pay-Per-View eine Rolle und irgendwie erinnert es mich so bei LA Knight. Ja, belohnt sie vielleicht mit diesem WWE Women's Championship, mit dieser Women's Championship, denn bei Bayley, wenn ich mir alle Champions anschaue, ist da echt die Kompatibilität nicht gegeben. Es funktioniert für mich gar nicht. Also Sami Zayn und die Intercontinental Championship, das passt, aber die beiden sind in einer Zweckspartnerschaft, muss man sagen. Bei Bayley und die Women's Championship, das will irgendwie nicht. Das will seit Tag 1 nicht. Und sagen, was da in der Zeit schiefgelaufen ist, vielleicht einfach die Art und Weise, dass man alles an ihr einfach belanglos gemacht hat. Das Gimmick, die Promos und die Musik und auch die Regentschaft. Jetzt aber hat man eben sich daran erinnert, dass man da einen Champion hat bei SmackDown und man ihr eine Fehde gibt. Und diese Fehde ist eben mit Nia Jax und einem potenziellen Cash-In von Tiffany und auch Mia Yim, Machine, die random dazukommt, aber ihre Sache tatsächlich ordentlich macht, ordentlich. Die hat auch einen harten Weg hinter sich. Glaube ich, war sie war ja auch bei Retribution, das ja vielleicht sogar katastrophalste Stable der letzten 20 Jahre. Man wird sicherlich andere Beispiele haben. Aber sie hat sich da rausgekämpft und ist jetzt da drinnen und bin gespannt, ob man da vielleicht beide involviert, sowohl Tiffany als auch Mia Yim, Machine, die vielleicht für eine Ablenkung sorgen. Ob dieser jetzt Nia Jax hilft oder Bayley, weiß ich nicht. Ich persönlich würde einfach hier einen Titelwechsel bevorzugen, einfach um Nia zu belohnen und einfach zu sehen, wie du das erzählen kannst. Ja, wie erzählst du das mit Tiffany? Denn wenn Nia diesen Titel hat und die beiden sind quasi ein Team und stolzieren da fröhlich durch die Shows, wird es da Animositäten geben und kulminiert das dann irgendwie in einer Art und Weise, wo vielleicht sogar Tiffany sich von ohne diesen Koffer ein Titelmatch erarbeitet, das Titelmatch dann verliert und einfach danach eincasht und danach gewinnt. Also du hast da vielleicht auch mal interessante Optionen, was Frisches zu probieren. Das Roster bei SmackDown ist jetzt voll mit auch vielen neuen Superstars. Ob man die jetzt pairt mit Nia, weiß ich nicht. Ob jetzt eine Match-Serie kommt mit Bayley, brauche ich nicht. Deswegen, ich erwarte hoffentlich so ein Zwischending zwischen sehr stiff, aber auch kontrollierte Technik von Bayley. Und deswegen würde ich so sagen, in der Kürze liegt die Würze, macht daraus 8 Minuten, naja, gewinnt, deutet ein bisschen Geschichten an mit Tiffany, um einfach die Shows aufzubauen. Und Bayley, ja, unser Sorgenkind, sie ist 35, also noch immer sehr, sehr jung eigentlich in WWE-Karriere-Manier. Der Wunsch ist natürlich zurück zu einem Stable und ein Heel, so eine wirkliche Heel-Zicke, das kann sie. Aber ich sehe es nicht und eine Pause sehe ich tatsächlich auch nicht. Und dann kommst du eben in diesen Dümpel hinein, wo du dann irgendwie im Tag-Team bist mit zwei Superstars, die irgendwie keine Rolle spielen. Also wenn sie dann random einfach so, der Cheerleader ist so von Isla Dawn und Alba Fire zum Beispiel. Das sind halt so dann die undankbarsten Geschichten. Da ist im Moment Lyra Valkyria drinnen, weil man aber nicht weiß, was man mit ihr macht. Von daher, bei Bayley weiß ich nicht. Also da bin ich tatsächlich auf verlorenem Posten. Umso mehr bin ich interessiert an Nia Jax und Tiffany Stratton, die vielleicht eine interessante Story Richtung Ende des Jahres mit uns da führen könnten. Da bin ich absolut überzeugt davon.
Ja, da hatte ich gerade meinen Entmutungsknopf wieder nicht gefunden. In der Tat, was Tiffany und Nia da machen werden, dürfte interessanter sein als das, was Bayley und Mia Yim uns bieten würden. Und deswegen sind hier alle Zeichen auf Titel, oder weisen alle Zeichen auf einen Titelwechsel hin. Und Chris hat auch schon gesagt, warum das wohl auch folgerichtig ist. Ja, Bayley, unser Sorgenkind, bleibt es wohl. Mir fällt auch nichts ein, denn eine Rückkehr zu Damage Control, ui, das wäre aber... Also das wäre auch billig, ehrlich gesagt.
Ja, ja.
Wird auch nicht passieren, aber ja, wäre nicht so wirklich prickelnd. Kommen wir zum nächsten Mädels-Match. Und das ist wohl eine der Storylines, die viele Fans tatsächlich toll finden. Ich bin immer noch nicht so sicher, ob ich es gut finden soll. Eher nicht. Liv Morgan gegen Rhea Ripley. Klingt als Match nicht schlecht. Nicht überragend, aber doch gut. Liv Morgan hat ja nun auch so die ganz großen Matches. Also sie ist zwar in den Storylines immer im Fokus, macht auch was, aber die großen Matches, wenn man sich zurückerinnert, da war sie schon so ein bisschen sloppy teilweise. Und ja, so ähnlich wie Zoe Stark wirkte dann stellenweise, obwohl sie eben doch auch schon relativ erfahren ist, so ein bisschen immer, ja, übermotiviert, irritiert, also unsicher. Ich weiß nicht, wie ich es richtig beschreiben soll, wie Liv Morgan da auf der großen Bühne manchmal wirkt. Das heißt, wenn man das Match so sieht, Rhea Ripley gegen Liv Morgan, alles klar, wird schon ganz gut werden. Aber das Match als solches interessiert habe ich das Gefühl, die meisten gar nicht. Die meisten interessieren sich für die Story drumherum. Stichwort Netflix-Ära hat sie schon angefangen, Fragezeichen. Also was Liv Morgan da mit Dominik gemacht hat, dass sie da an ihm so ihn bezirzt hat, ihn versucht hat, für sich zu gewinnen. Fast schon auf manipulierende Art und Weise. Der gute Finn Balor war da auch im Land der Schulhof, Eifersüchteleien, so ein bisschen gefangen. Er würde auch gerne mit Liv Morgan ins Gespräch kommen, hatte auch irgendwelche Schlüssel und ach Gott, das will ich alles gar nicht weiter ausführen. Und Dominik hat sich versucht, dem zu widersetzen, mal mehr, mal weniger erfolgreich. Wir haben Damian Priest als Oberkindergärtner ins Gespräch gebracht. Und Carlito hat auch Äpfel gegessen und immer mal einen lustigen Spruch dazu rausgehauen. Das war alles so ganz okay, aber auch nicht doll. Dann kam Rhea zurück und ab da wurde es dann wirklich, wie Chris so schön sagt, Jerry Springer-mäßig. Die Konfrontation zwischen Rhea und Liv Morgan gab es ja auch, als Liv da Splitscreen-mäßig sagte, ja, Dominik will nicht sowas wie dich, so einen komischen Freak. Was er will, das siehst du hier. Und hat sie sich in ihrer ganzen Art, die sie so körperlich mitbringt, umgedreht und gezeigt, oder besser gesagt, ja, mehr gezeigt, als durch die knappen Textilien verborgen wurde. Aber Dom sagte, ich hasse dich, geh weg, du bist doof, ich hab dich nie gemocht. Und Liv brach schreiend zusammen. So, herzlichen Glückwunsch, muss man sagen. Das war also die Storyline, die wir da hatten. Und wie gesagt, es ist genauso Wrestling, wie es sogar für Wrestling so ein bisschen over the top zu sein scheint. Es ist Storytelling auf, ich muss es so sagen, auf RTL-Niveau. Und das ist es der neue Weg, den WWE geht? Keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall die Story, die dieses Match prägt. Und das Match ist im Vergleich zu dieser Story für mich tatsächlich sogar fast schon Beiwerk. Und das kann interessant sein, es kann auch gefährlich sein. Ich habe es letzte Woche angesprochen. Ich muss wirklich gestehen, das Match interessiert mich hier überhaupt nicht. Also so weit ist es gekommen, das Match interessiert mich gar nicht, weil ich als WWE-Zuschauer gelernt habe, dass die Story das Ziel ist, dass die Beziehungskiste das Ziel ist. Und jetzt geht es für mich tatsächlich darum, dass dieses Match irgendwie zu Ende gebracht werden muss, damit die Beziehungskiste bitte weitergehen kann. So, das ist natürlich cool, weil du auf diese Weise eine Storyline hast. Das ist aber gefährlich, weil eine Storyline ein Match aufbauen soll und nicht ein Match eine Storyline unterbrechen soll. Und genauso fühlt sich's hier an, dass das Match etwas ist, was hinter sich gebracht werden muss, damit die Storyline weitergeht. Und da habe ich gewisse Probleme mit, muss ich ganz deutlich sagen. Wenn ich das jetzt außen vor lasse, habe ich Liv Morgan gegen Rhea Ripley, reißt mich jetzt auch nicht so sehr vom Hocker, muss ich gestehen. Und deswegen schaue ich mal, lass es auf mich zukommen. Ich bin mir sehr sicher, dass wir während des Matches auch unseren Lustknaben Dominik da sehen werden. mal gucken, was er tun wird. Ja, er wird auf jeden Fall auftauchen. Ich glaube, da sind wir ziemlich sicher. Er wird wie immer mit sich ringen. Ich hasse es, wenn Leute diese Ich ringe mit mir Story runterrattern müssen. Und am Ende wird er, bin ich mir relativ sicher, für Liv Morgan eingreifen. Dann haben wir den großen Upset, den Turn. Ich weiß nicht, wer hier wohin turnt. Ich weiß nur, dass Rhea dann wohl Face wird. Liv und Dominik dann wohl eher heelig werden. Aber ich weiß auch, dass ich da irgendwie, vielleicht bin ich da auch ein bisschen out of touch, was das angeht. Ich will da so gar nicht richtig reinwachsen in diese Story. Chris, rette alle WWE-Fans und Podcast-Hörer, die die Story gut finden. Ich kann's nicht.
Ist natürlich ein Berg, die Aufgabe, ja, den ich erklimmen muss. Ich habe jetzt viele Stränge, wo ich ansetzen wollen würde. Liv Morgan gegen Rhea Ripley, du hast es vollkommen richtig erwähnt. Der Titel hier ist untergegangen. Die Women's World Championship war für mich so der wirklich deutlich stärkere Frauentitel, als Rhea Ripley ihn gehalten hat, weil sie ein sehr dominanter Champion war. Und das Coole zumindest an beiden ist für mich die Tatsache, wenn du dieses Match bookst vor so 3 Jahren, dann hast du irgendwie so eine Liv Morgan, die, ja, wo man es probiert hat, die Matches gegen Ronda waren eine Katastrophe und sie war eigentlich immer noch so dieses verängstigte junge Mädel, ja, sloppy, und man, bei WWE ist man sich irgendwie sicher, Ja, nee, also das, den ganz großen Weg mit ihr können wir nicht gehen. Und Rhea Ripley, ja, haben wir schon erwähnt. Von einem großartigen WrestleMania-Match mit Charlotte bis hin zu, ja, ich spiele irgendwie noch die vierte Frau bei einem Wargames-Match, wo die anderen Protagonisten eigentlich die viel wichtigeren Personen sind. Bis hin jetzt, wo Rhea, ja, vielleicht sogar der Topstar bei Raw ist, bei den Damen. Und Liv Morgan, ja, ein Main-Event-Mädel ist, die 50% von jeder Raw-Ausgabe füllen darf. Also das ist etwas, wo nicht viele davon, was viele nicht behaupten können. Heißt, beide haben es irgendwie geschafft. So, trotzdem steht jetzt ein Match da, wo ich trotzdem nicht glaube, dass es gut wird. Denn Liv Morgan hat jetzt nicht viel Wrestling gemacht in den letzten Wochen. Hat sie einmal den Titel verteidigt gegen Selina? Weiß ich nicht. Und Rhea war halt verletzt. So. Wir haben auch schon die Gefahr angesprochen, dass Rhea auch nicht mehr das ist, was wir so gut fanden, denn sie wird jetzt normalisiert. So die normale Eifersüchtige, die irgendwie, ja, eifersüchtig ist, dass der süße Dom vielleicht mit Liv Morgan ausbrennt. Ja,
perfekt, das zieht sie runter, hast du sehr schön gesagt.
Ja, und das passt nicht. Das, was Rhea ja so gut gemacht hat, ist einfach so nicht dieses normale Golf Girl, sondern die bringt es im Ring und lässt sich nichts sagen und sagt auch nie, wenn Judgment Day was Sache ist, und es passt einfach alles. Und Dominik und sie haben sich irgendwie dann gegenseitig so hochgespielt und wir haben damit Spaß gehabt, denn der große Unterschied ist, sie haben es so angedeutet, so Mama is always on top, ganz witzig, aber sie haben nie irgendwie auch nur ansatzweise solche Geschichten in die Shows reingebracht. Und das hat mir persönlich auch nicht gefehlt. Bei Liv Morgan ist es halt eher, dass man das wirklich ausreizt. Ja, sie ist eine hübsche Frau, das ist, sieht jeder, klar, aber ich glaube einfach, das ist nicht mehr zeitgemäß. Also ich brauche es nicht, keine Ahnung. Ich kann auch den Raum nicht lesen, wie diese Fehde angenommen wurde. Also ich denke schon, dass dieses Segment mit Liv Morgan und Dominik für WWE auf YouTube ordentlich viele Views eingestaubt hat. Und wenn man sich die neue Sequenz ansieht bei YouTube, da steht ja dann Most Replayed, dann bin ich mir ziemlich sicher, wo ich dieses Most Replayed wiederfinde. Ja.
Eine Sache fällt mir dazu noch ein, ja. wo du es gerade gesagt hast, das kommt mir so gerade ins Gedächtnis. Stichwort Liv und Rhea und Dominik. Also für Rhea war Dominik ein netter Sidekick. Aber für Liv ist Dominik das Lebenselixier, um sie in den Shows zu halten. Das muss man, glaube ich, so deutlich sagen. Denn Liv hat gestruggelt wie nix. Ihre fucking Revenge-Tour, die keinen interessiert hat, bis sie mit Dominik rumgeflirtet hat. Das war ihre Lebensversicherung. Ja? Rhea hat Dominik nicht gebraucht. Dominik hat Rhea gebraucht. Und für Rhea war Dominik auch nicht schlecht. Ich will das jetzt auch gar nicht jetzt irgendwie sagen, die tolle Rhea und sie braucht das alles nicht. Also für Rhea war Dominik auch nicht schlecht. Aber eben nur als Sidekick. Während Dominik unter Rhea zu Großform aufgelaufen ist und Dominik und damit auch Rhea für Liv eigentlich der einzige Grund ist, warum sie überhaupt da ist, wo sie jetzt steht. Und das ist, glaube ich, ein Aspekt, der hier sehr, sehr deutlich wird durch die Story.
Der ist auch sehr wichtig. Es ist auch gut, dass du den erwähnt hast. Das ist sehr gut zusammengefasst. Und da, ich glaube, darin ist auch das Problem dieses ganzen Matches. Denn du hast hier eine sehr lange Fehde. Und sowas haben wir ja panisch gesucht vor nicht allzu langer Zeit. Und ich bin irgendwie auch froh darüber, dass wir jetzt in einer SummerSlam-Card sind, die überwiegend einfach Fehden hat. Das ist toll. Allerdings hat man hier, glaube ich, übertrieben und der Titel ist vergessen und wir vergessen auch, dass da ordentlich viel Intensität drin ist, denn Rhea hat ja auch gesagt gleich am Anfang, ich werde deine Karriere beenden beim SummerSlam, aber jetzt geht es irgendwie eher darum, ja, Dom, du gehörst mir und ich hoffe, du bleibst auch bei mir, ach ja, hier, ich leck dir mal die Backe ab, also...
Und ich schreie auch rum, weil ich Angst habe, dass Dominik mich jetzt verlassen könnte im Ring. Das war ja auch mega peinlich, als Liv da an der Rampe stand und sie dann, oh, ich kauf mir dich, du willst in meinen Kerl klauen. Und Dominik, hey, bleib ruhig, ich regel das. Nein, ich bin die Furie. Ja, kommt auch nicht so gut.
Nee, das waren alles auch, haben schon angesprochen, Fehltritte. Und am Ende, ja, ich weiß nicht, das wird wahrscheinlich ein okay Match Und jeder wird warten auf die Entscheidung, falls es sie gibt. Ich denke auch, dass es Dominik dann irgendwann rausziehen wird und er entscheidet sich dann für Liv. Das wäre, glaube ich, irgendwo auch folgerichtig. Ist halt dann die Frage, wenn wir uns deine Zusammenfassung hernehmen, Liv braucht Dom mehr, dann macht das ja sogar Sinn. Denn dann wäre Rhea wieder alleine, aber dann ist sie ein Babyface. Und dann, glaube ich, wird es ein Thema.
Auf der Grüße anderen gehen Seite, raus an Bayley, ja.
Grüße gehen raus an, ja genau, dann haben wir da Bayley-Buddies quasi in Person. Und Liv Morgan mit Dom, also wie lange kannst du sowas strecken? Denn das, was die Fans, glaube ich, oder der durchschnittliche Fan sehr gern hat, ist eben dieses Erotik-Andeutung und Bezirzen und wann kommt der Kuss und was machen sie als nächstes, wenn sie dann irgendwie offiziell zusammen sind, wie spielst du dieses Spiel weiter? Denn dann ist es ja quasi zu Ende erzählt und dann sind sie halt irgendwie ein Pärchen, das durch die Shows geht. Ja, du kannst natürlich eine Match-Serie machen mit Rhea, aber das wäre für mich mehr der, also es wäre für Rhea erstmal eine Fehde, die tot ist, denn dann ist sie so die Verlassene, die irgendwie jetzt hinterher schaut, wie Dom irgendwie mit Liv, irgendwie wahrscheinlich, wenn sie so ein Rummach-Segment machen, wo sie irgendwie richtig fast orgienmäßig sich die Speichel austauschen, um Netflix ordentlich davon zu überzeugen, dass noch mehr Staffeln bestellt werden. Und dann gerät das Ganze eigentlich in eine Lage, die nichts mehr mit Wrestling zu tun hat und vor allem nichts mit dieser Women's World Championship, die für mich ein super Booking hatte bis noch vor allzu, nicht allzu langer Zeit. Unterm Strich, beide sind wahrscheinlich in ihrer WWE-Karriere auf einem sehr hohen Niveau. Rhea hat ihren Peak hoffentlich noch nicht gehabt, aber ich denke, dass der bei Mania war, vor allem damals gegen Charlotte. Ich hoffe, dass wir noch sowas Ähnliches bekommen. Für Liv, du hast richtig zusammengefasst. Wahrscheinlich ist das hier für sie perfekt, denn ohne Dom und ohne dieses Bezirzen ist es wahrscheinlich einfach diese süße kleine Liv, die einfach ihren Traum lebt und okay Matches bestreitet, die aber meistens sloppy sind und das ist dann zu wenig, denn dann kommt am Ende das Match gegen Ronda Rousey heraus. Also ich bin irgendwie enttäuscht, denn du hast hier eigentlich viel, 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 viel Sendezeit hergeschenkt und um den Titel schert sich hier mal absolut niemand und das kann es auch nicht sein beim bei der zweitgrößten Veranstaltung der WWE.
Ja, und vor allen Dingen kann es vor dem Hintergrund eigentlich auch nicht sein, dass Dom ja eigentlich nur Mittel zum Zweck sein sollte, um das Titelmatch zu hypen. Und nun ist der Titel quasi in den Hintergrund getreten und ja, Dom ist das, um was es geht sozusagen. Und das zeigt natürlich auch, dass für Dom das Ganze total super gelaufen ist, muss man sagen. Und wir freuen uns ja auch für ihn, weil wir ihn ja auch schätzen mit seinem wunderschönen Oberlippenbart und seiner perfekten Vokuhila-Frisur. Sogar in den 80ern wäre er da König geworden, ja. Aber es ist für Rhea und für den Titel nicht so gut, denn der Titel ist jetzt auf diese Beziehungskiste degradiert worden und ich glaube, Liv wird tatsächlich gewinnen. Und was haben wir dann? Liv als Champion mit Dom und den Titel trägt sie dann, sie ist ja Champion, aber sie muss ihn ja nicht gewinnen, sie hat ihn ja schon lange und sie macht es ja auch gut mit dem Titel. Ne? Also sie ist ja alles, gibt es ja auch nicht zu diskutieren. Und das ist insofern auch ganz gut, weil dann Rhea den Titel ja auch nicht verlieren muss, ja, aber ihr Comeback ist dann sozusagen in Sand. Erstmal, Rhea hat gegen Liv verloren, Liv hat gesagt, ich werde Rhea vernichten, sie wird den Titel nicht bekommen, ja, und nun hat sie den Titel dann und Rhea guckt in die Röhre und sieht erstmal doof aus. Titel weg, Dom weg, Heel weg. Tja, Rhea, dann kannst du einen neuen Judgment Day machen und gucken, ob du dich dann wieder von ganz unten raus klabüsteln kannst. Also so stimmt es nicht, weil dafür ist Rhea einfach zu sehr made, was das angeht. Da passiert, glaube ich, wenig. Aber genau wie bei Gunther, der nun wirklich mehr als einen Zacken jetzt aus der Krone rausgebrochen bekommen hat, könnte das für Rhea auch für die Zukunft eine Challenge werden, sagen wir es mal so. Ich will nicht von sagen, es ist Todesurteil, es ist alles Schwachsinn. Das ist es sicherlich nicht. Aber sie hat dann, wie Chris sagen würde, erstmal ein Thema. Und da muss man dann gucken, wie dieses Thema dann abgearbeitet wird. Damit kommen wir zum Match, das wohl ziemlich sicher den Main Event bilden wird. Cody Rhodes gegen Solo Sikoa. Wenn man sich die Fäden anguckt, muss man wirklich sagen, Chris hat es auch schon gesagt, ich lobe ihn heute sehr, sehr oft, ich lobe ihn ja eigentlich nur und immer, aber hier dann noch ein bisschen häufiger als sonst. Also alle Matches haben ja Fäden und die sind auch alle konsequent erzählt worden. Wir sind jetzt der Meinung, dass es bei Liv und Rhea deutlich übers Ziel hinausgegangen ist. Aber das kann man ja auch anders sehen. Ja, wir sind ja nun nicht der Maßstab aller Dinge. Gott bewahre nicht. Aber Fäden gibt es. Und zwar nicht zu knapp. Wenn man sich die drei intensivsten Fäden hier rauszieht, ist es wohl Punk gegen Drew, ist es wohl Liv und gegen Rhea und ist es wohl tatsächlich Cody gegen Solo / die Bloodline. Es ist deswegen auch so interessant, weil bei Cody mit Kevin Owens und Randy zwei Protagonisten im Spiel sind, die schon lange vor WrestleMania im gewissen Sinne ein Faktor dieser Storyline waren, damals noch gegen die alte Bloodline. Und Solo Sikoa jetzt ein Stück weit elevated wurde, beziehungsweise, ich muss gleich ein bisschen relativierend das formulieren, man hat versucht, ihn zu elevaten. Booking-mäßig hat man da, glaube ich, auch vieles, nicht alles, aber vieles richtig gemacht. Und wenn ich sage nicht alles, dann deute ich auch schon an, was da nicht richtig geklappt hat. Einmal kann man über die Personalie Solo streiten. Chris war damals ja der Meinung, ich will mal gucken, ob es mit Solo funktioniert als neuer Bloodline-Chef. Ich habe mich damals auch schon zurückhaltend geäußert, von wegen, Solo ist eher der Mann fürs Grobe. Wenn man sich jetzt anguckt, wer hat recht, Chris oder ich, würde ich sagen, ja, wir beide irgendwie. Weil einerseits hat Solo wirklich seinen Job, finde ich, gut gemacht. Andererseits sehe ich mich auch bestätigt, weil er ist es einfach nicht. Wenn du Richtung Roman Reigns oder The Rock gehst, das kann er dann auch einfach nicht sein. Da fehlt in jeder Hinsicht, finde ich, etwas, wenngleich Solo trotzdem ein wirklich guter Worker ist. Das will ich auch nach wie vor so betonen. Aber jeder hat eben seine Stärken. Ja? Und Solo ist in der Stärke des im Hintergrund stehenden Enforcers einfach für mich stärker als der Pseudo-Tribal Chief, der jetzt sein möchte in der Version 2.0. Das Zweite, was hier ein Problem ist, ist die Tatsache, dass Jacob Fatu eigentlich als der absolute, unzerstörbare Werwolf dargestellt wird, den auch eine silberne Kugel ins Herz nicht töten könnte, der auch eine überragende, oder finde ich zumindest, sehr großartige Performance Woche für Woche abliefert. Das heißt, die Bloodline triumphiert jedes Endsegment bei SmackDown. Aber Solo ist ein bisschen blass manchmal, wenngleich er es gut macht, wie gesagt. Und er ist außerdem noch im Schatten eines Jacob Fatu. Das sind so diese beiden Wermutstropfen, die diese Geschichte für mich nicht so ganz akut abkaufbar machen. Und Cody spielt seinen Stiefel runter. Ja, wir haben gesagt, Logan Paul ist so der typische Celebrity, der jetzt seinen Stiefel runterspielt und Cody macht das auch. Wenngleich ich bei Cody da gar nichts Negatives sagen kann. Im Gegenteil, ich komme mit Cody sogar einigermaßen klar, seitdem er irgendwie grounded ist und auch mal auf die Fresse kriegt, in Anführungszeichen.
Ich auch übrigens.
Also das steht ihm gut tatsächlich, weil es eben so wieder so weiß ich nicht, Working Horse und der Arbeiter von nebenan und so, keine Ahnung. Es wirkt nicht mehr so ganz arg nervig, wie der belanglose Cody rüberkommt. Und wenn er verliert, freue ich mich auch. Keine Ahnung, also irgendwie hat Cody bei mir und wohl bei Chris, wie er gerade sagte, auch irgendwie leichte Vorteile davongetragen, weil er uns nicht mehr arg so nervt. Und steht ihm gut zu Gesicht. Auch das mit Randy und Kevin Owens und so, das ist alles ganz, ganz süß. Man sieht auch schon, wie die nächste Fehde weitergehen könnte. Schauen wir mal. Das heißt, das Match als solches, Solo wird es nicht gewinnen. Ziemlich sicher nicht. Cody wird es vielleicht auch nicht verlieren. Was sage ich damit? Vielleicht gibt es tatsächlich einen Low-Contest oder es gibt einen Fuck-Up-Finish oder Abfuck-Finish, so ist es vielleicht besser. Oder einfach nur Fuck-Finish, um mal diese derben Worte zu benutzen. Denn vielleicht kommt Roman. Wir haben es die letzten Wochen ja auch schon angedeutet. Eigentlich zu früh, andererseits vielleicht sogar dann schon zu spät Richtung Series. Wer weiß, wo der richtige Punkt liegt. Abhängig ist es wie immer vom Storytelling, das Hunter mit uns vorhat. Und davon, glaube ich, ist dieses Match geprägt. Es geht nicht darum, ob Cody Solo schlagen kann. Die Frage ist beantwortet. Es geht darum, was ist mit Roman? Und das ist tatsächlich für mich auch der Aspekt, der bewirkt, dass sich dieses Match tatsächlich sehen will. Und das ist, finde ich, auch Vergleich zu Logan Paul und L.A. Knight und auch Vergleich zu Liv Morgan und Rhea Ripley, wo ja auch, sag ich mal, Die Frage ist, wie geht's nach dem Match weiter? Bei Liv und Rhea, wie geht's mit Dominik weiter? Bei Logan Paul und LA Knight, kriegt LA Knight den Titel? Und wie geht's dann für ihn weiter? Aber das interessiert mich bei beiden nicht so sehr, weil bei Logan Paul und LA Knight der Storyline-Faktor durch LA Knights Medienpräsenz arg relativiert ist. Und bei Liv Morgan und Rhea Ripley nervt mich einfach die Jerry Springer-Geschichte, sodass der Titel in den Hintergrund gerückt wird und das Match sogar fast schon Beiwerk ist, das keiner braucht. Bei Cody und Solo ist es für mich zumindest nicht so, weil ich glaube, das Match wird interessant. Ich möchte auch wissen, wie sie es erzählen, ganz ehrlich gesagt. Pardon. Und dann möchte ich wissen, kommt Roman? Wenn ja, wie kommt Roman? Wie greift er ins Match ein? Und wie geht die Story weiter? Eigentlich sind bei den drei von mir genannten Matches gar nicht so viele Unterschiede. Sie sind alle auch durch die Story sehr geprägt. Aber irgendwie bin ich nur bei Cody gegen Solo gehypt. Vielleicht liegt es daran, dass alle beide auch knallharte Worker sind. Vielleicht liegt es daran, dass die Storyline eben eingebettet ist in die für mich nach wie vor beste WWE-Storyline vielleicht aller Zeiten. Und das kaufe ich eben eher als Jerry Springer Schrott und Celebrity Energy Drink Schrott. Ich möchte es sehen. Ich möchte dieses Match sehen. Tatsächlich, auch weil Cody nicht so nervt die letzten Wochen, möchte ich es erst recht sehen. Ich traue mich gar nicht, es zu sagen. In jeder Hinsicht freue ich mich auf dieses Match, Chris.
Ja, also ich werd mir nichts vormachen und euch auch nicht. Cody Rhodes gegen Solo Sikoa ist für mich jetzt nicht ein Main Event für die zweitbeste WWE-Veranstaltung im Jahr. Vor allem, der SummerSlam hat sich, glaube ich, auch ein bisschen verändert. Also sie hatten so einen Run mit Brock Lesnar gegen Punk, Brock Lesnar gegen Cena, Lesnar gegen Roman, gegen Triple H. Also richtig Big-Time-Namen im Main Event vom SummerSlam, wo du auch das Gefühl bekommen hast, okay, die WWE bemüht sich auch immer, um dem SummerSlam so ein Armenia einzuhauchen. Das haben sie, finde ich, abgelegt. Also so, das möchte ich mal voranstellen. Aber dennoch haben wir eine Periode von Cody Rhodes, wo er halt nicht herauskommt und erstmal dämlich fragt, worüber wollt ihr reden, nur um selbst dann anzustimmen, wie wäre es denn mit diesem Thema? Und es sind halt auch nicht irgendwie diese kryptischen Gedichte, wo er über irgendwelche Frösche spricht, über den See laufen und er sich dann damit vergleicht und sagt, ja, in dieser Arena, ich erinnere mich, da war ich dann mit meinem Vater hier, habe dann, keine Ahnung, wen auch immer, schlag mich tot, die Hand gegeben und der hat zu mir gesagt, ja, hier, mach mit mir ein paar Sit-Ups. Das ist alles irgendwie langweilig, brauche ich nicht und ist zu sehr Superman Cody Rhodes. Das hier ist ein Mann, er ist undisputed WWE Champion. Wir alle wissen, er ist das Gesicht der Company und er arbeitet einfach Woche für Woche seine Dinge ab. Und er steckt halt in so einer, ja, Bloodline 2.0 Story, die natürlich nicht an die Origin herankommt. Aber die Protagonisten, die dabei waren oder noch dabei sind, eigentlich ganz gutes Booking bekommen und das Ganze auch ganz ordentlich runterarbeiten. Du hast Solo schon angesprochen, ich bin bei dir. Es ist einfach im Moment zu wenig und der Zeitpunkt ist irgendwie so ein bisschen bitter. Denn ich bin mittlerweile von 99,9% davon überzeugt, dass Roman Reigns hier zurückkehren wird. Und es passt, glaube ich, tatsächlich. Sie deuten es zu sehr an. Der Name Roman ist viel zu häufig in den Shows schon auch erwähnt worden. Und ich glaube, dass WWE leider nicht in der Lage wäre, alle vier Protagonisten auf ein Niveau zu schießen, das die Bloodline bei der Survivor Series im Wargames Match hatte. Das war für mich Ultimate Peak. Das war Storytelling vom Allerfeinsten. Das war großartig. Ich erinnere mich super gern zurück. Und für jemanden, der es sich schwer tut, generell so Matches zurückzuschauen, außer es sind irgendwie die Superklassiker, keine Ahnung, Mankind gegen Undertaker, Hell in a Cell, kann ich immer schauen. Aber dieses Wargames-Match war wirklich Perfektion. Und wenn es zu diesem Match kommt, das muss auch nicht sein, dass es jemals dazu kommt, das ist, glaube ich, auch irgendwie so ein bisschen ein Traumdenken, wäre dann, ich glaube nicht, dass die WWE es schafft, dass wir das ernst nehmen. Denn die Origin Bloodline müsste dann diese vielleicht bis auf Jacob Fatu, eigentlich in der Luft zerreißen. Denn Solo, so gut er das macht, finde ich, er macht es wirklich gut. Aber viel davon wird eigentlich von Solo erledigt. Und er selbst hat einfach viel zu viele Matches verloren. Das ist dort, darüber sprechen wir irgendwie Woche für Woche. Du wirst das jetzt nicht irgendwie plötzlich auf den Tisch gelegt bekommen haben, dass du die Bloodline eine Reinkarnation machen kannst, um noch mehr Geld damit zu verdienen. Warum Solo 34 Mal verlieren lassen? Ja, man hätte all diese Matches gewonnen, hätten wir hier vielleicht ein anderes Thema. Ja, dann hätten wir, wären wir vielleicht sogar schon weit für den Bloodline War. So ist es für mich ein Mismatch leider, auch wenn ich großes Interesse an dieses Match habe und auch Solo seinen Part spielt. Wenn Roman zurückkommt, ist Roman für mich noch immer eine absolut deutliche Klasse höher, besser, Stichwort Aura. Wenn der Typ zurückkommt, die Halle wird explodieren und dieser Blick, ich freue mich hier sogar auf ihn, ich freue mich auf diesen Bart mit den weißen Strähnen, falls er die nicht gefärbt hat, ich freue mich auf seinen Blick, ich freue mich darauf, dass er Solo wahrscheinlich ins Bier verpasst und die Show beendet, denn das wird cool, aber dann ist das für mich auch erledigt. Dann wird es super schwer für Solo. Außer sie machen etwas, was jeden, also so eine Schocktherapie, wo Solo dann bei SmackDown irgendwie komplett eskaliert, gemeinsam mit Jacob Fatu. Dann kann man vielleicht was draus machen. Aber die Zeit ist ein Hund und ich glaube, dass einfach für Solo das Ganze zu früh kommt und wir, oder ich im Moment nicht so dahinter stecke. Dieses Match hier mit Cody, der jetzt nicht in seiner Superman-Ära ist wie John Cena einst, macht das Match irgendwie interessanter, gleichwohl ich hier absolut nicht auf einen Titelwechsel glauben kann, wird auch nicht so kommen. Aber versuchen wir vielleicht irgendwie Solo zu retten, indem er jetzt nicht clean durch den Crossroads verliert. Ich weiß, für Cody irgendwie blöd, aber ich bin gewillt zu sagen, dass Cody gerade in einer Situation ist, wo er das verkraften kann, auch wenn er den Pin eingesteckt hat, tatsächlich bei Money in the Bank. Deswegen, ich freue mich auf das Match, denn es ist irgendwie auch wieder eine Paarung, die sehr frisch ist. Und es steht halt eine solide Story dahinter. Und ich muss sagen, ich freue mich irgendwie auf einen rückkehrenden Roman Reigns. Ich bin irgendwie Fan geworden von dem Mann. Das war eine für mich super Regentschaft und er ist einfach cool geworden. Was dieser Faceturn mit ihm macht, weiß ich nicht. Gleichwohl, ich glaube, dass er in einer Tweener-Rolle bleiben wird, hoffe ich. Also ich hoffe nicht, dass er jetzt anfängt, sich bei den Fans zu bedanken, dass sie immer bei ihm waren. Und er sich entschuldigt. Das hoffe ich mal nicht. Ich glaube es auch nicht. Ich denke auch, er wird eine Brock Lesners Terminkalender bekommen. Dann ist das Ganze eigentlich ähnlich wie die Titelregentschaft. Und für Cody geht es dann, glaube ich, Richtung ja, gezähmter Viper ohne Giftzähne. Mal sehen. Auch nicht etwas, was mich anmacht. Gleichwohl die Story sehr, sehr, sehr viel hergibt natürlich. Deswegen, spannendes Match. Bis auf Ausgang. Aber dafür wahrscheinlich ein großer, großer Pop für den Rückkehrer Roman Reigns. Und dann werden wir sehen. Im Moment ist es Aura gegen Möchtegern Aura leider. Falls wir Roman gegen Solo dann irgendwie bekommen, vielleicht wird es auch nur ein Singles-Match, dann ist es zu wenig. Und dann bin ich gespannt, wie sie weitermachen. Wollen sie die Origin Bloodline überhaupt oder ist es einfach nur irgendwie so ein Konstrukt von meiner Fantasie oder unserer Fantasie? Wer weiß, welchen Weg die WWE eingeht, denn der nächste große Pay-Per-View ist ja eigentlich erst der Royal Rumble, ohne jetzt irgendwie Hell in a Cell und Co. Auf den Fuß zu treten, aber ich denke mal, ab dann wird sich herausstellen, vor allem mit möglicher Dwayne The Rock Johnson Rückkehr und Cena Abschiedstour, bin ich gespannt, wo diese Protagonisten ihren Platz finden, aber auf dem SummerSlam-Papier ist das wirklich mal so ein solides Match. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie sie es lösen.
Ja, für mich ist tatsächlich der Ausgang auch vollkommen klar. Vollkommen unklar, Entschuldigung, für dieses Match. Also, ich habe keine Ahnung, ob Roman Solo den Sieg kostet, ob Cody clean gewinnt. Cody wird wohl ziemlich sicher nicht verlieren. Vielleicht gibt es aber auch DQ-Finish, vielleicht gibt es No Contest. Also, für mich ist der Ausgang völlig unklar tatsächlich. Und weil der Ausgang, glaube ich, eben abhängig ist von der Frage, kommt Roman zurück? Hat Rocky einen Überraschungsmoment oder so?
Das wäre ein Ding.
Das weiß man alles ja gar nicht letzten Endes. Und was die neue Bloodline oder die alte Bloodline angeht, also Jimmy ist nicht gesehen worden, der hat nichts zu tun. Und Jay, seien wir mal ehrlich, hat auch nichts zu tun. Also ja. Das ist ja, also naja, in Amerika geht es so, in Frankreich war es mega, wie es da funktioniert hat, aber das ist eben Europa. In Amerika ist es das, was es auch für mich sein muss. Es ist solide. Also den kannst du sofort wieder in die Bloodline packen und so eine Redeem-Storyline oder wir müssen jetzt wieder uns als Brüder vertragen und so ein Schrott. Also die Zeit ist ja mehr als reif für diese Geschichte. Jedenfalls was den Solo-Status von Jimmy und Jay angeht. Also von Jimmy ja noch mehr als von Jay. Jay hat ja wenigstens noch Money in the Bank Match gehabt, aber Jimmy ist ja gar nichts. Ja, und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, was passiert. Wir haben auch genug, glaube ich, drüber geredet. Einfach mal jetzt auf sich zukommen lassen, was passiert, ist vielleicht gar nicht so blöd. Und damit sind wir tatsächlich auch schon am Ende dieser Preview-Ausgabe. Wir machen da relativ flott, würde ich sagen, einen Deckel drauf, denn wir haben ja Olympia gerade und da möchte ich ja auch so viel, wie es geht, mir nochmal anschauen. Und ich grüße deswegen die fröhliche Startseite nicht, ich grüße erstmal das fröhliche Board und da gehen die Standardgrüße raus an die alten Bekannten Rivera, Captain Charisma, auch an unseren PBC-Baby, der absolut entsetzt war, was da Gunther-mäßig in Sachen Storytelling funktioniert. Auf der Startseite hatten wir diesmal tatsächlich doch die eine oder andere Zuschrift. 6 Stück insgesamt, davon sind 4 vom User Ken, der hier herzlich gegrüßt wird. Und auch Bench und der Royal Rumbler werden herzlich gegrüßt. Fragen habe ich auf der Startseite, glaube ich, keine gesehen. Deswegen übergebe ich an Chris und schaue mal, ob ich im Board sonst noch eine finde. Chris haut sonst YouTube raus. Ich habe das Gefühl, die Hälfte der KI-Leute, die No-KI, die Hälfte der Leute, die No-KI nehmen, sind eine KI. Die andere Hälfte ist echt. Mal gucken, ob du einen echten Menschen oder einen KI-Menschen kriegst.
Ja, ich gehe ein bisschen YouTube durch und werde einfach mal ein paar Leute grüßen, ohne vielleicht den Text vorzulesen. Dann kriegt jeder ein bisschen auch so sein Prop. DJS Blade wird gegrüßt, das Kebab-Kind, Meister Propper, Felix Richter, Lamour, Hardcore Foxy, Amero News wird gegrüßt, Philipp Schlembach, da geht CM Negan.
Ja, sehr gut.
Ja. Solider oder Solider 2042, Schmetterlingsnacht wird gegrüßt. Dann, glaube ich, habe ich eine Frage entdeckt. Ja, hier. Oder eure Meinung. Hashtag eure Meinung, Hashtag NoKI. Raphael Di Ruvo. Storytechnisch finde ich es sehr ungünstig, dass man so viel Reigns erwähnt. Es wird so schon vorgegriffen, dass er wiederkommt und als was er wiederkommt. Ich hätte ihn einmal thematisiert, nämlich beim Rauswurf von Heyman aus der Bloodline. So hat man meines Erachtens dem Ganzen schon viel Würze genommen. Was meint ihr? Ich würde dem Ganzen sogar zustimmen, aber ich glaube, dass diese Story leider nicht funktioniert, ohne dass Solo oftmals herzieht über Roman Reigns. Denn er braucht irgendwie so einen großen Namen, den er in den Dreck zieht, um selbst ein bisschen ein Profil zu gewinnen. Ich denke, dass natürlich man einen Überraschungspop von Roman, das wäre irre gewesen. Gleichwohl denke ich, dass dieser sowohl ohne Erwähnung als auch mit Erwähnung, dass dieses Comeback sehr groß sein wird. Von daher, ich weiß, was er meint, aber ich denke, dass Solo dieses Roman-Erwähnungsding gebraucht hat in den Wochen zuvor.
Ich glaube auch, herzliche Grüße gehen auch von mir raus, glaube auch zu wissen, was der User meint, stimme aber tatsächlich nicht zu. Ich finde es in Ordnung, dass man es so gemacht hat. Denn das war damals auch bei CM Punk und AEW Comeback 2021 so, dass AEW Sachen angekündigt hat, ohne sie anzukündigen. Das heißt, sie haben sehr viele Hints gestreut im Vorfeld, sodass jeder wusste, okay, es wird wohl so kommen. Aber letzten Endes gab es nie eine Gewissheit, nie ein Official Announcement, sodass bei der Show, als Punk dann zurückgekommen ist, alle fast wussten, dass er kommt, aber immer, oh Gott, wenn er jetzt nicht kommt, was wird wohl passieren? Und ich finde, so im Wrestling Sachen aufzubauen, finde ich total großartig. Dass man eigentlich so viele Hinweise streut, dass es fast schon an Gewissheit grenzt. ohne es wirklich anzukündigen. Und seien wir mal ehrlich, bei Roman Reigns weiß kein Mensch, ob er kommt. Ja, also irgendwann wird er kommen, aber ob er zum SummerSlam zurückkommt, angekündigt ist mal gerade gar nichts. Und deswegen finde ich auch das Match so interessant, weil mich interessiert, wie Cody und Solo es aufziehen, mich interessiert, wie sie es umsetzen und dann, na, kommt jetzt Roman oder kommt er nicht? Hätten sie es vorher angekündigt? Oh, gähn. Hätten sie im Vorfeld nichts angeteased, wäre es irgendwie, huch, warum kommt er jetzt? Na gut, gucke ich es mir mal an. Aber ich hätte keine Spannung im Vorfeld gehabt. Und ich glaube, dass diese Art und Weise bei vielen WWE-Fans tatsächlich für Spannung sorgen könnte. Und ich persönlich finde das richtig gut. Bei Punk hat es bei mir damals ideal geklappt. Und jetzt bei mir klappt es auch. Also ich verstehe es, finde es aber tatsächlich eher gut gelöst.
Ich habe dann noch eine Frage entdeckt von AUT Scorch. Und zwar, DIY hält die Titel so ein halbes Jahr oder länger und dann gibt es den Breakup von Ciampa und Gargano. Dann bekommen wir endlich diese endgeilen Matches zwischen den beiden hoffentlich wieder. Was sagt ihr dazu? Ich möchte irgendwie nicht sämtliche Hoffnungen zerschlagen. Ich habe so das Gefühl, dass die beiden, warum auch immer, bei NXT die Triple H Guys waren. Im Main Roster sind sie nicht die Triple H Guys. Ich glaube nicht, dass wir diese Matches bekommen, beziehungsweise eine Fehde der beiden richtig bekommen. Ich denke schon, irgendwann wird es einen Breakup geben, aber irgendwie sind sie einfach zu schwach gebuckt, dass es A, für Interesse sorgen würde und B, sie die entsprechende Bühne inklusive Zeit bekommen für diese NXT Gold Ära, die auch ich noch immer wie dieses Wolverine-Meme mir weinend im Bett ansehe auf einem eingerahmten Foto. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ja, ähnlich in diesem Fall. Denn es hat so ein bisschen diesen Been-There-Done-That-Charakter. Und das andere, was mich so ein bisschen abschreckt, es würde nie den Main-Event darstellen. Das heißt, das Match wird in der Mid-Card versauern. Sie würden die Zeit nicht kriegen und sie würden limitiert worken müssen, um anderen die Show nicht zu stehlen, befürchte ich. Und das ist das, was beim ganzen DIY-Booking im Main-Roster mich ziemlich nervt. Tommaso Ciampa hatte seine stärksten Stunden als Sidekick für The Miz. Und das sagt viel. Also, sie sind es im Main Roster leider nicht, aus Gründen, über die man jetzt einen eigenen Podcast machen könnte tatsächlich. Aber so sehr man sich diese Matches, die bei NXT das Dach abgerissen haben sozusagen, wünscht im Main Roster, so unwahrscheinlich halte ich es, dass wir diese Matches bekommen würden. Selbst wenn wir sie bekommen sollten, würden viele Main-Roster-Fans es, glaube ich, nicht kaufen, weil sie eben nicht derart over sind. NXT und Main-Roster sind nur mal zwei Paar Schuhe, leider. Und vieles, was bei NXT over war, war im Main-Roster nix. Und vieles, was bei NXT nix war, hat im Main-Roster funktioniert. Gargano und Ciampa haben nicht funktioniert im Main-Roster. Und deswegen wäre ein solches Match, selbst wenn es kommt, und selbst wenn wir es als großartiges Match haben, vielleicht sogar etwas, was beim Standard-WWE-Fan, sorry für die abwertende Bezeichnung, was wie Perlen vor die Säue sein könnte, weil sie gar nicht bookingmäßig mitbekommen haben, was da für großartige Worker im Ring sind. Das heißt, sie müssten NXT-Fans sein, davon gibt es mittlerweile bestimmt ein paar mehr, nur leider Gottes waren Ciampa und Gargano in der Black and Gold Era groß geworden. Und das neue NXT, das jetzt auch im Free TV läuft, ist ein anderes NXT als das NXT, das damals nur übers Network empfangen war. Das ist einfach so. Viele würden es gar nicht erkennen, befürchte ich. Und deswegen bin ich im Ergebnis bei Chris, was schade ist, denn die Matches waren ja nun mal überragend.
Ja, das waren unglaubliche Zeiten. Ich schließe YouTube einfach mal mit ein paar User, die ich grüße. Vielen, vielen Dank übrigens an alle. Ich würde euch sehr gerne alle vorlesen, aber das sind noch immer zu viele. Aber Sagiri-san sei gegrüßt, Dr. Annalena Stockert, Jungle Juice, San Severo, Professor Kurumaru, Laika, Cold, Claudia, Akeno, Agento, Dr. Blue Jules, Shitsuwaya Vajima, ich hoffe, das war richtig, Hiroko, Sandstone, Y2J2K und so leider grüße ich dann auch noch abschließend. Und damit sind wir bei YouTube erledigt.
Und damit sind wir auch beim Podcast durch. Wir hoffen inständig, dass Raw uns nicht einen allzu großen Strich durch die Storyline und Podcast-Rechnung gemacht hat. Wenn wir WWE aber kennen, wissen wir, dass bei der letzten Ausgabe eigentlich selten noch irgendwas Großes passiert. Und deswegen hoffen wir mal, dass es sich ausgeht. Wenn nicht, haben wir versagt. Da müssen wir jetzt durch und schieben es auf das Sommerloch. Wir haben ja auch mal ein bisschen Urlaub. In diesem Sinne wünschen wir euch einen wunderschönen SummerSlam. Freuen uns auf euch bei der Review. Wenn es Fragen, Wünsche, Anträge gibt, haut sie einfach raus. Und deswegen würde ich sagen, Chris, machen wir einen Deckel drauf. Macht es gut. Tschüss.
Ciao.